Herzlich willkommen beim Long Game Podcast. Wir bei Long Game wollen, dass möglichst viele Menschen lange und vor allem gesund leben und du im Hier und Jetzt deine maximale Performance abrufst. Wir sind hier in der Serie Getting Started, in der wir einmal durch unser Longevity-Basiswissen durchgehen und das in einer mehrteiligen Serie, wo wir wirklich einmal die große Hafenrundfahrt machen. Wir sind jetzt hier im Teil für Schlaf und vorab, Schlaf ist unseres Erachtens der wichtigste Hebel nach dem Verhindern von den Big Fails, um deine Gesundheit langfristig zu erhalten oder eben zu verbessern. Und wir wollen heute mal verstehen, was macht denn eigentlich guten Schlaf aus? Warum ist guter Schlaf konkret so wichtig? Und wie kann man es schaffen, seinen Schlaf aktiv zu verbessern? Das nicht nur quasi im Laboratorium, sondern quasi unter allen möglichen erschwerenden Bedingungen, wie zum Beispiel, weiß ich, wenn man kleine Kinder hat, wie zum Beispiel der Markus hat. Ich muss sagen, bei mir persönlich ist Schlaf ein ganz schönes Passionsthema geworden, weil es mir einfach unfassbar wichtig ist, guten, erholsamen und auch ausreichend Schlaf zu bekommen. Und sowohl Markus als auch ich werden so ein bisschen auch unsere Erfahrungen teilen, was wir gemacht haben, um uns einzustellen. Wir gehen auch durch das Thema, wie manche Supplements möglicherweise beim Einschlafen helfen können. Das baut ein wenig auf der Folge Getting Started Supplements auf. Auch da gehen wir einmal durch. Und wir sprechen vor allem auch über das Thema Schlafapnoe. Falls ihr es noch nicht kennt, das ist eine Krankheit, die quasi unterschwellig mitläuft bei ganz vielen. Dunkelziffer ist relativ hoch. Schätzungen gehen davon aus, dass vielleicht sogar ein Viertel aller Deutschen hiervon betroffen ist. Und diese Krankheit sorgt dafür, dass ihr maximal erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch ganz viele andere schlimme Sachen habt. Und da gehen wir einmal durch, wie man das erkennt und dann dementsprechend auch behandelt. Also es gibt einen großen Blumenstrauß, wissenschaftlich fundiert, unabhängig und versprochen, ohne dogmatisch zu sein. Viel Spaß mit der Folge und let's go. Bevor wir sagen, okay, und das wichtigste ist, umsetzbare System machen, wie man wirklich gut schläft. Vielleicht starten wir einmal daran, warum ist Schlaf denn eigentlich so wichtig und wo verordnen wir das so grob in deinem Ansatz von der Wichtigkeit her von Schlaf?
Also das Schöne an Schlaf ist eigentlich, dass in dieser Zeit irgendwas Wichtiges passieren muss, weil sonst hätte es die Evolution schon längst rausgenommen aus dem Lebens- oder Tagesablauf. Man muss sich das vorstellen, im Optimalfall schläft man 7 bis 8 Stunden. Bedeutet, ein Drittel meiner Lebenszeit verbringe ich mit Schlafen. Also es muss etwas wahnsinnig Wichtiges da passieren, dass diese Zeit, in der ich in Anführungszeichen nichts Sinnvolles tue, wie essen, auf mich aufpassen, fortpflanzen oder irgendwelche anderen Dinge, ich mache da eigentlich nichts und trotzdem bleibt evolutionär diese Zeit für mich eingerechnet. Bedeutet, es muss in dieser Zeit irgendwelche Prozesse sein, die meinem Leben nachhaltig wirklich positiven Input geben. Ja. Dementsprechend muss man sich um diese Zeit wirklich kümmern. Und das Krasse ist, wenn man mal guckt, welche Möglichkeiten habe ich, um so Alterungsprozesse positiv zu beeinflussen oder eben zu stoppen sozusagen, gibt es ja, oder gliedert sich Schlaf sehr, sehr weit oben an. Und sehr, sehr weit oben bedeutet eigentlich an zweiter Position bereits. Also ich habe als Hauptpunkt, um meine Alterungsprozesse zu verlangsamen, dass ich eigentlich die Big Fails vermeiden sollte. Das bedeutet Rauchen und Alkohol. Ja, also wirklich Zuführen von Giften, wenn man so möchte. Damit habe ich den größten Hebel, meine Alterungsprozesse zu verlangsamen. Und direkt danach kommt Schlaf. Und das zeigt eigentlich schon, wenn ich mich hier wirklich drum kümmere und da mein Augenmerk drauf lege, habe ich einen Wahnsinnshebel, meine Alterungsprozesse zu beeinflussen. Und warum? Weil eben in dieser Zeit viel Aufräumprozesse, Regenerationsprozesse im Körper ablaufen, aber auf die kommen wir dann noch.
Ja, also nochmal, das ist ja echt krass, was du sagst. Schlaf ist sozusagen die eine Sache nach diesen ganz großen Fails, die du machen kannst, die dein Leben signifikant verbessern wird. Und wenn wir über Longevity sprechen, müssen wir nicht reden über irgendwelche fancy Sachen, die ich mir irgendwie reinpiekse oder irgendwelche fancy Therapien. Also Schlaf ist wirklich da.
Ist wirklich ins Bett gehen, schlafen. Ja, ja. Und da sprechen wir noch nicht über Sport, welche Form von Sport, Supplements, medizinische Intervention, was auch immer. Kommt alles irgendwann später. Es ist wirklich einfach nur hinlegen, pennen. Ja. Ja, möglichst gut.
Ja. Ja, ich habe mal gehört, dass das Tiefschlaf so ist wie die Müllabfuhr von einem. Gehen wir gleich nochmal drauf ein, was wieder auch quasi REM-Schlaf mit rein einspielt. Aber wenn wir jetzt einmal uns das Konterbeispiel angucken. Jetzt, wenn jemand schlecht schläft, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf einen Körper? Was haben wir da für Zahlen, was haben wir da für Studien, Markus?
Also, es ist schon so, dass durch Schlaf ich die Möglichkeit habe, auch wirklich Erkrankungen, die mein Leben beeinträchtigen, verhindern zu können. Weil durch einen schlechten Schlaf steigt mein Risiko zum Beispiel für Bluthochdruck, für Herz-Kreislauf-Erkrankung, also Herzinfarkt, Schlaganfall, für entzündliche Prozesse im Körper. Alles, was mit Entzündung zu tun hat, steigert wieder das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankung, aber eben auch für Krebsentstehung zum Beispiel. Ja? Also ich habe einen Haufen an Erkrankungen, die durch einen schlechten oder ungenügenden Schlaf getriggert werden können. Und allein da lohnt sich schon anzusetzen, sagen, wenn der Schlaf besser wird, dass ich dieses Risiko nach unten bekomme. Es gab 2018 in den USA eine Studie mit über 10.000 Leuten quasi in dem Untersuchungskollektiv, die eben nachgewiesen hat, dass ein ungenügender Schlaf das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankung, also Herzinfarkt, Schlaganfall, wirklich, wirklich nachhaltig steigert. Es gab eine Meta-Analyse 2021, die eben gezeigt hat, dass zusätzlich auch ein schlechter Schlaf also schlechter Schlaf heißt immer in der Qualität schlecht oder in der Zeit nicht ausreichend, eben auch zu Depression und psychischen Veränderungen führen kann. Und in Deutschland gab es eine Studie von 2019, die eben gezeigt hat, dass im Körper durch einen ungenügend guten Schlaf entzündliche Prozesse entstehen. Da kann man natürlich auch ableiten, je mehr entzündliche Prozesse im Körper, desto höher ist auch das Risiko für wieder Herz-Kreislauf-Erkrankung oder eben auch richtig für Tumorerkrankung, weil eben ein Prozess in den Zellen entsteht.
Ja. Ich finde das immer krass, weil wir schauen uns das ganz, ganz viele Studien auch an, hier im Rahmen von der Recherche. Und es ist eigentlich nirgendwo so eindeutig, wie quasi Schlafmangel, schlechter Schlaf, führt einfach zu den Erkrankungen, die wir genau vermeiden wollen. Vorherigen Folgen haben wir die Big Four angesprochen und quasi jeder dieser Big Four taucht da quasi auf. Plus auch so Themen wie, dass man ganz schlecht nur also Muskeln aufbauen kann mit zum Beispiel wenig Schlaf. Kommen gleich noch zu. Aber das heißt, schlechter Schlaf oder zu wenig Schlaf ist echt ganz schön blöd. Dann lass uns doch jetzt einmal gucken, was denn eigentlich guten Schlaf ausmacht. Mhm. Vielleicht da drehen wir das Problem einmal wieder vielleicht wieder um. Um richtig schlecht zu schlafen, Markus, was muss ich dafür tun?
Um richtig rumzuhunzen, damit ich richtig, richtig verkacke.
Was sagt dazu die Wissenschaft?
Das eine ist, ich muss es Zimmer hell haben. Ich muss das Zimmer super warm haben. Ich muss es laut haben um mich rum. Ich muss möglichst viele Leute bei mir im Bett haben. Oder ich muss nicht immer nur im Bett schlafen, sondern irgendwo, wo es mir gerade einfällt. Ich muss definitiv kurz vorher nochmal Kaffee trinken. Ich muss auch noch einen richtig harten Sport machen vorher. Ganz lange an irgendwie blauem Licht hängen am besten mit dem Notebook auf dem Schoß im Bett sitzen. Ganz wichtig ist auch, die Arbeit am Abend nochmal mit ins Bett zu nehmen. Dann habe ich große Chancen, dass ich auch wirklich bald mein Herzinfarkt bekomme. Genau. Nee, aber ich glaube, es macht Sinn, sich wirklich das so mal zu überlegen, zu sagen, okay, was hat man so Habits, die man so mitlaufen lässt, weil es halt gerade bequem ist, ja, dann hänge ich mit dem Handy noch im Bett oder ich mache noch das am Abend schnell fertig und gehe ins Bett, mache das und lege mich dann hin. Wenn man sich das mal so vorstellt, was so abläuft unter Tag, ist es deutlich einfacher zu sehen, wenn ich die Punkte weglasse, habe ich eigentlich schon mal die Basis oder das Grundgerüst für einen sehr guten Schlaf oder das Setting für einen sehr guten Schlaf gelegt. Ja. Ja. Da gibt es natürlich noch Feinabstimmung, können wir gleich auch nochmal besprechen. Aber das sind so an sich die Punkte zu sagen, ich sollte nicht mehr so spät Koffein zu mir nehmen, ich sollte jetzt nicht irgendwie ein Hardcore-Training kurz vorm Schlafen machen, ich sollte darauf achten, dass ich wirklich das Bett oder mein Schlafzimmer zum Schlafen nehme und nicht irgendwie fürs Arbeiten. Viele haben das schon mal gehört, entsprechend kein Computer, also kein blaues Licht mehr am Abend. Eine gewisse Routine, also darauf achten, dass man auch wirklich zur selben Zeit schlafen geht, dass der Körper, also eigentlich wie bei Kleinkindern, da komme ich mit dir nochmal drauf, sowas, was man mit so Kindern anstellt. Aber die Punkte schon mal umzusetzen, geben deutlich Ruhe.
Ja. Sehr gut, dann also ich würde da gerne noch einmal einhaken, vielleicht wenn wir es einmal wie Stück für Stück durchgehen. Wie lang sollte ich denn überhaupt schlafen?
Also allgemein gesagt ist eine Schlafdauer Scharf gerechneter Bereich sind 7 bis 8 Stunden, aber 7 bis 9 Stunden wäre die Range, wo man sagt, wenn du in der Range liegst, bist du safe. Ja, das ist eigentlich die Zeit, die dein Körper braucht, um genügend Zeit zu haben, um all diese Regenerations- und Aufräumprozesse ablaufen zu lassen. Es gibt 2021 eine Studie aus China, die gezeigt hat, dass wenn du unter 7 Stunden schläfst, dass du dann ein deutlich erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hast. Also, und nicht nur, dass du einen Herzinfarkt hast, sondern auch wirklich mit potenziell tödlichem Ausgang, muss man sagen. Ja? Dementsprechend sollte man schon darauf achten, dass man nicht zu kurz schläft. Hier muss man eine Ausnahme mit reinbringen. Wenn ich schlafen gehe und gut schlafe und von alleine aufwache, ohne dass ich jetzt irgendwie einen Wecker stelle, und es sind irgendwie 5,5 oder 6 Stunden und ich fühle mich ausgeschlafen und gut, dann ist es per se erstmal nicht, dass man sagt, oh, ich muss über die 7 Stunden kommen, ich muss jetzt unbedingt weiterschlafen, okay. Sondern da ist es so, wenn dein Körper von alleine wach wird und sich gut fühlt, dann ist das deine Schlafenszeit.
Ja.
Aber im Gro gerechnet und eben über die Studien laufend, liegt man irgendwo zwischen 7 bis 9 Stunden.
Wie ist das, wenn man zum Beispiel gerade traumatische Events hatte, weiß ich nicht, Todesfall in der Familie etc. und dann früher aufwacht?
Hast du einen Trigger, der dich quasi wach bringt. Da wirst du aber auch nicht aufwachen und dich super ausgeruht fühlen.
Okay.
Das heißt, das sind schon Momente, wenn du, oder anders, du hast mehr Stress, du hast Gedankenkreisen, was auch immer dich dann in der Nacht hochholt, ist schon etwas, wo man sagt, manchmal muss man Phasen überbrücken, über dann zum Beispiel Supplements, die mich länger schlafen lassen, damit ich auf diese Ausruhzeit komme. Ja, aber wenn ich jetzt keine Ereignisse habe oder nichts, was mir im Kopf rumgeht und ich wach von alleine von mir aus auf, ist nichts dagegen zu sagen.
Okay. Und es gibt den Fall von Leuten, die schlafen zu kurz. Mhm. Es gibt ja aber, also, und dann die Frage aber natürlich auch, gibt es denn einen zu langen Schlafen?
Auch hier ganz interessant, gab es eine Studie, die gezeigt hat, dass das Risiko für Erkrankung beziehungsweise auch wirklich das Mortalitätsrisiko, also dran an irgendetwas zu versterben, gestiegen ist, wenn ich länger als 9 Stunden schlafe. Da muss man aber aufpassen, denn es hat sich gezeigt, dass in dieser Studie eben vor allem Leute waren, ältere Leute, die auch schon Vorerkrankung hatten. Mhm. Bedeutet, der Körper ist ohnehin durch die Erkrankung geschwächt. Er braucht mehr Zeit, um eben diese Regenerationsprozesse ablaufen lassen zu können. Und im Endeffekt sind die aufgrund der Vorerkrankung früher gestorben und nicht aufgrund dessen, weil sie länger geschlafen haben. Also wenn ich jetzt am Wochenende ausschlafen kann und ich schlafe dann mal 10 Stunden, dann ist es jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, oh, jetzt bin ich über die 9 Stunden gekommen, jetzt bin ich meinem Totenstück näher. Diese Korrelation oder anders, diese Kausalität ist nicht gegeben. Ja? Man sollte allerdings schon schauen vom Schlafrhythmus her, dass ich ungefähr ähnlich lange immer schlafe. Wenn ich jetzt am Wochenende mal ein bisschen länger schlafe, ist kein Problem, aber man sagt so plus minus eigentlich eine halbe Stunde, kann man auch mal auf eine Stunde rausziehen, aber der Körper ist ein Gewohnheitstier und wenn ich in diesen Rhythmen bleibe, dann habe ich einfach auch die Gewohnheit für meinen Körper und der weiß genau, wann die Prozesse laufen müssen. Ja.
Okay, und wenn ich jetzt sage, ich arbeite natürlich unter der Woche und habe da einen sehr kleinen Rhythmus, aber breche den womöglich am Wochenende, weil ich dann mal ausschlafe.
Gibt nichts dagegen zu sagen.
Okay, okay. Inwieweit spielt mein Alter eine Rolle bei dem, wie viel Schlaf ich benötige?
Je älter ich werde, desto weniger lang muss ich schlafen. Also bei Säuglingen ist es so, dass man wirklich so 13 bis 15 Stunden ungefähr sagt, brauchen die einen Schlaf. Kleinkinder sind irgendwo so ja, 11 bis 13 Stunden. Schulalter kommt man dann so allmählich in diesen 9-Stunden-Bereich, also 9 bis 11. So Jungspunde wie du, ja, so 18 bis 33, sagt man, kommt genau in diesen Spot, dass man eben so diese ja, 7 bis 9, 10, aber eigentlich so 7 bis 9 Stunden macht. dann tümpelt das alles so vom Alter drüber, so um die 7-8 Stunden rum. Und dass man so wirklich senile Bettflucht haben kann, das ist dann erst so ab 70. Lebensjahr. Also da sprechen wir dann so um 6 Stunden ungefähr, die man eben braucht. Ja.
Genau. Aber das ist krass, ne? Also wenn man das jetzt so hört, also jeder, der jetzt zuhört, hat wahrscheinlich einen Schlafbedarf, der irgendwo, wo eigentlich wahrscheinlich so eine 8 davor stehen könnte. Wo jetzt mal ganz grob schätzen wird, dass es ganz viele einfach nicht machen. Also ich mich einbeschlossen, ich habe immer gesagt, 7,5 Stunden passt total. Ich war echt schockiert, als ich das dann gelesen habe, dass es schon deutlich mehr sein muss. Und zumal im Bett liegen bedeutet ja auch nicht gleich schlafen.
Genau, das ist ganz wichtig. Es geht hier wirklich um die Schlafenszeit. Also, wo ich Augen zu habe und nichts mitbekomme und nicht, wo ich noch im Bett liege und so vor mich hindöse und mich ausruhe. Das ist nicht die Zeit, die gerechnet wird, sondern es ist wirklich Schlafen.
Ja.
Ganz wichtig.
Wenn du die Inhalte aus Getting Started einmal kompakt und übersichtlich sehen möchtest, dann haben wir etwas für dich. Und zwar haben wir die vielen Stunden aus Getting Started, also der Serie, die du gerade hörst, aber auch quasi die Folgen davor und danach, haben wir einmal in einen kompakten Videokurs gepackt, in dem wir die vielen Stunden einmal runtergeschnitten haben in Clips zwischen 5 und 20 Minuten lang. Und die haben wir eben nach Themen sortiert, sodass du eben individuell reingehen kannst, dir genau die Themen anschauen kannst, die du eben dir anschauen möchtest und vor allem das Ganze individuell und nach deinem Tempo. Wenn dich das interessiert, geh gerne einmal auf longgame.de/videokurs. Das Ganze ist komplett kostenlos und ab sofort für euch verfügbar unter longgame.de/videokurs. Viel Spaß dabei. Jetzt würde ich einmal gerne noch reinschauen, wie denn eigentlich guter Schlaf entsteht. Dass wir einmal uns angucken, wie das genau passiert. Wir haben ja einen Rhythmus bei unserem Körper, den zirkadianen Rhythmus. Mhm. Den zirkadianen Rhythmus. Genau. Markus, kannst du einmal erklären, was das genau ist und was ist mit unserem Schlaf zu tun?
Also, unsere Prozesse im Körper, auch wann ich was mache und in welche Situation sich der Körper einstellt, wird im Körper über Hormone reguliert. Und Hormone werden unterschiedlich getriggert, dass die produziert werden. Das kann durch Licht oder durch Dunkelheit sein. Und dementsprechend durch diesen Tageslichtablauf bekomme ich unterschiedliche Hormone, die eben produziert werden. Und durch Dunkelwerden fängt der Körper an, Melatonin zu produzieren. Und das führt dazu, dass dem Körper gesagt wird, so, jetzt ist Abend, jetzt ist Schluss. Und dann werden die entsprechenden Prozesse getriggert, die den Körper zum Schlafen bringen. Andersrum ist auch, wenn es wieder hell wird, kommt eine Produktion von Cortisol. Und Cortisol macht den Körper quasi wach und zeigt ihm, jetzt geht der Tag wieder an. Weshalb man zum Beispiel auf so Tageslichtlampen sehr gut reagiert, dass man wach wird, weil dadurch wird man eben mit Cortisol hochgefahren und dann wird man wacher. Diese Rhythmik bezüglich, wann ist es hell, wann ist es dunkel, an dieser orientiert sich eben der Körper mit seinem Wach- und Schlafrhythmus, weil die Hormone im Körper dadurch getriggert werden und unterschiedlich ausgeschüttet. Und das ist dieser zirkadiane Rhythmus, wann Tag-Nacht ist, an dem sich der Körper orientiert.
Okay, also so wie so eine Art innere Uhr für den Körper auf Basis des Lichts?
Auf Basis des Lichts. Es war super interessant zu sehen, also Anekdote aus dem Nähkästchen. Ich war mit den Kids in Lappland vor Weihnachten und da hast du ja wirklich nur so 2-3 Stunden Tageslicht. Also so zwischen 11 und 2, 2:30. Und es war halt wirklich ab 2:30 war es da stockfinster und dann sind die Kids gekommen und gesagt, sie sind jetzt müde, sie wollen ins Bett. Und wir waren da vorne mit den Huskies unterwegs und sonst was und gerade gut war es und es wurde dunkel und die Kids, jetzt ist müde. Und dann gesagt, du, es ist noch so weit am Tag, da haben wir euch teilweise noch gar nicht aus der Schule oder vom Kindergarten abgeholt. Und das war für die total krass, dass es eigentlich noch so früh am Tag ist und gar nicht Abendszeit, aber die waren wirklich müde, also konntest mit denen nichts mehr anfangen. Hm. Und auch da früh hingen die durch und in dem Moment, wo es hell wurde, sind die aufgeblüht und waren wieder so diese agilen Kids, wie man sie halt kennt. Ja. Aber es war krass zu sehen, was wirklich Tag-Nacht ausmacht.
Spannend. Also das heißt quasi, das Licht hat wirklich einen maßgeblichen Einfluss darauf, wie man wach ist. Und das zahlt dann auch wieder darauf ein, warum Licht.
Das Zimmer dunkel sein sollte.
Ja, genau. Ja. Okay, das ist also der zirkadiane Rhythmus. Und jetzt gehen wir mal weiter quasi im Schlaf selber. Wenn wir uns einmal so einen Schlaf angucken, aus was für Phasen besteht dieser Schlaf eigentlich?
Genau, also hat man vielleicht schon mal gehört, man durchläuft verschiedene Schlafphasen. Es geht immer mit der allerersten Phase los, die sogenannte Schlafinduktion. Das ist quasi die Vorbereitung des Körpers, dass es jetzt in Richtung Schlaf geht. Bedeutet, hier fängt er an, allmählich die Körperfunktionen, die Taktung am Tag so ein bisschen runterzufahren. Das ist auch der Moment, wo allmählich die Hormonproduktion beginnt, die den Körper dann in den Schlaf führt.
Wo sind wir da urzeitmäßig?
Da sind wir noch beim ins Bett gehen fertig machen und zur Ruhe kommen.
Oder die letzte Stunde vorm Schlafen gehen, kann man sagen, oder?
Die letzte Stunde so vorm Schlafen gehen, genau. Dann gibt es zwei große Blöcke in einem Schlafzyklus. Also man durchläuft so einen Schlafzyklus ungefähr 5 bis 6 Mal in der Nacht. Und ein Schlafzyklus besteht aus dem sogenannten Non-REM und dem REM-Schlaf. Was heißt das? REM besteht für Rapid Eye Movement. Man hat irgendwann mal rausbekommen, dass es eine Phase im Schlafen gibt, bei dem man tief schläft, der Körper überhaupt keine Muskelaktivität haben kann oder hat, nur man hat gesehen, dass die Augen sich ganz schnell bewegen währenddessen. Die REM-Phase ist die Phase, in der man träumt. Und damit man geht davon aus, man lebt ja quasi einen Traum, und damit man nicht um sich schlägt oder irgendwas muskulär tätigen kann, drum hat der Körper diese Funktion runtergefahren, dass ich mich nicht mehr bewegen kann, dass ich mich nicht verletze oder irgendwie mein Nachbar um Bolz in der Zeit. Ja? Weil man eben sagt, in der Phase glaubt man etwas zu erleben und da mitmachen zu wollen. Das Einzige, was sich aber bewegt, sind die Augenmuskeln, weil man gesagt hat, weil sich der Körper wahrscheinlich sagt, naja gut, soll halt gucken, passiert mir nichts. Ja? Die Energie spare ich mir, um das lahmzulegen. Und darum hat man das einfach so benannt, diese Phase Rapid Eye Movement. Aber der Schlaf geht los mit der sogenannten Non-REM-Phase, also wo ich nicht meine Augen bewege. Und diese Phase gliedert sich in 3 Unterphasen. Also die ist eingeteilt in N1, 2 und 3. Die N1-Phase ist die Phase, wo ich gerade so eingeschlafen bin, aber super leicht erweckbar bin. Das ist die Phase, in der ich gerade so wegknick, manchmal so hochschreck oder so noch Beinzucken oder sowas habe, wo der Körper sich gerade so am Sprung ist, wirklich in den Schlaf zu kommen. Die geht auch nicht lang, so 1 bis 7 Minuten ungefähr. Bin ich aber noch relativ leicht erweckbar. Ist aber die Phase, bei der der Körper auch anfängt, dann wirklich die Herzfrequenz weiter runterzufahren und eben zur Ruhe zu kommen. Dann gibt es die N2-Phase, die ist deutlich länger, die ist so 10 bis 25 Minuten. Das ist eigentlich die Phase, in der der Körper komplett den Schlaf nicht einleitet, sondern durchführt. Da passieren komplett die Abläufe wie den Puls richtig runterfahren. Körpertemperatur runterfahren. Da ist eine starke hormonelle Regulation, nicht nur von Melatonin, da gibt es noch andere Hormone, die mit reinspielen, die dann entsprechend hochgefahren werden, um einfach dann die N3-Phase, die Tiefschlafphase einzuleiten. Und die Tiefschlafphase ist so 20 bis 40 Minuten lang. Diese N3, also die Tiefschlafphase, wird auch die sogenannte Slow-Wave-Phase genannt. Das ist auch wieder einfach beschreibend. Man muss sich vorstellen, die Mediziner beschreiben oder geben Körperteilen oder Phasen oder so eigentlich immer den Namen, was sie sehen, und beschreiben das Ganze. Und man kann eben Schlaf nachweisen, indem man die Gehirnströme, die Gehirnaktivität messen kann. Und das sieht man anhand quasi so elektrischer Potenziale, die man abnehmen kann. Und die schlagen halt mal mehr, mal weniger, bei manchen auch deutlich weniger aus. Und man hat eben gesehen, dass im Schlaf diese Auslenkungen sehr langsam, sehr, sehr breit gezogen und vor allem die Frequenz dieser Wellen sehr, sehr langsam ist. Und darum sagt man Slow Wave dahingehend, weil sonst ist die Taktung höher. Nur, dass man mal weiß, woher der Name kommt. Diese Phase ist die Tiefschlafphase, in der ich schwer erweckbar bin, in der ich diese ganzen Regenerationsmomente habe. Also die N3-Phase ist der wichtige Moment, wo ich sage, hier ist die Müllabfuhr, hier läuft der ganze Regenerations- und Aufräumprozess im Körper ab.
Und das ist dann auch die REM-Phase?
Nee, die kommt danach. Die REM-Phase ist, Also die nimmt so ungefähr 20 bis 25% des ganzen Schlafzyklus ein. Das ist die Phase, in der geträumt wird. Wir wissen bis heute noch nicht so ganz genau, warum man eigentlich träumt, aber es hat auch da irgendwie seinen Sinn, weil 20 bis 25% vom ganzen Schlaf ist auch viel. Oder von einer so einer Schlafphase. Und da ist es sogar so, dass die Non-REM-Phase nach jedem Zyklus tendenziell etwas weniger wird und die REM-Phase sogar noch etwas mehr zunimmt. Also auch hier wieder, Träumen hat einen wichtigen Stellenwert anscheinend. Ja. Und nach der REM-Phase, also wenn die Traumphase durch ist, dann geht man quasi wieder von vorne los und beginnt wieder erneut mit der Non-REM-Phase und dann wieder N1, N2, N3 und in die REM-Phase. Und von diesen Zyklen nimmt man eben in der Nacht so fünf bis sieben Mal läuft man da durch.
Ja.
Genau, so sind diese Schlafphasen.
Und das heißt, so ein Zyklus dauert dann wie lange ungefähr? Circa 90 Minuten?
Du hast ungefähr so knapp 90 Minuten und dann kannst du hochrechnen entsprechend, wie oft du dann eben durch diese Zyklen kommst, dass du auf deine 7-8 Stunden kommst.
Ja.
Und da ist es aber auch wichtig, ich muss nicht immer einen ganzen Zyklus fertig bekommen. Also ich muss es nicht den Sweet Spot treffen, dass gerade meine REM-Phase durch ist und dann darf ich erst aufwachen, weil ich muss ja vor N1 quasi los sein, sondern wenn ich halt auch irgendwann zwischendrin aufwache, ist völlig in Ordnung. Ja? Also das hat keinen Einfluss auf, wie gut mein Aufwachen oder mein Schlaf dahingehend ist. Und wenn ich halt mal in N1 aufwache oder wenn ich halt mal im REM aufwache, just fine.
Ja. Okay, also es macht keinen Unterschied, wann ich dann aufwache, nur quasi, es geht um die Gesamtzeit, in der ich quasi im Schlaf drin bin. Okay, spannend.
Ganz genau.
Spannend, ja. Okay, das sind also die verschiedenen Schlafphasen. Ich muss sagen, total faszinierend irgendwie, finde ich. Also hast du mal überlegt, Schlafforscher oder Schlafmediziner?
Also ich finde es super spannend. Du kannst dich mit den Leuten so wenig unterhalten. Und Reden ist doch ein großes Anliegen. Nein, Blödsinn. Ich meine, man hat ja die
Vor- mit den Patienten kannst du dich schlecht unterhalten,
weißt du? Kannst du dich schlecht mit den Patienten unterhalten. Aber ich finde es ein super spannendes Thema. Aber ich finde es sehr interessant, aber ich habe meine Passion einfach woanders gefunden.
Okay. Alright, dann haben wir jetzt einmal einen groben Überblick bekommen, wie eigentlich Schlaf quasi ausschaut. Jetzt würde ich einmal gerne mit dir aufdröseln, wie man denn jetzt heute Nacht seinen Schlaf quasi verbessern kann. Und das einmal ganz, ganz praxisnah jetzt einmal machen. Was haben wir da aktuell für Hebel?
Also, wie vorhin schon mal gesagt, ich sollte darauf achten, dass ich einfach mein Essverhalten oder Nahrungsaufnahme so ein bisschen anpasse, wann ich schlafen gehen möchte. Also ich sollte kein Koffein mehr so ungefähr 4 Stunden vorm Schlafen, 4-6 Stunden vorm Schlafen nicht mehr zu mich nehmen. Kommt natürlich sehr darauf an, wie stark oder wie schnell verstoffwechsle ich etwas. Ja, der eine ist da anfälliger, der andere weniger. Aber so grob 4-6 Stunden vorm Schlafen kein Zuführen von Koffein mehr.
Ja.
Selbes Spiel.
Bestes Beispiel dafür, ne? Also du bist jemand, der kann das sehr, sehr easy wegstecken. Mhm. Bei mir ist es so, nach 14 Uhr irgendeine Form von Koffein, die merke ich beim Einschlafen. Das ist echt krass. Also
Verstoffwechsel mal anders ist. Ja. Darum brauche ich auch deutlich mehr Dosierung bei allem anderen. Ja.
ist das nur ein Einschlafthema oder ist es auch quasi ein Schlafqualitätsthema?
Ist auch ein Schlafqualitätsthema.
Okay.
Genau. Also klar, ich schlafe später ein, aber dadurch verschiebe ich ja all meine Prozesse und dadurch leidet die Qualität auch.
Okay.
Ähnlicher Punkt, Essen am Abend. Abendessen sollte auch eigentlich nicht kürzer als 4 Stunden vorm Schlafen ablaufen. Und da vor allem auch, was ich esse. Es sollte natürlich jetzt nicht irgendwie wahnsinnig schwere Sachen sein, gehaltvoll. Also alles, was in irgendeiner Form aufwendig vom Körper verstoffwechselt und verdaut werden muss, weil ich dann meinen Körper in einer Zeit, wo er eigentlich seine Prozesse runterfahren soll und nichts anderes machen soll als aufräumen, belästige ich ihn mit der Aufgabe zu verdauen. Und das soll er eigentlich nicht mehr. Ja, und auch das hat einen wahnsinnigen Input auf die Schlafqualität.
Ja. Ja. Okay, und was darf ich dann essen? Also darf ich gar nicht mehr zu Abend essen? Oder?
Nee, also du darfst was essen. wichtig ist hier eigentlich, wie viel esse ich. Ja? Also wenn ich, egal von was, meinem Körper da Unmengen anbiete, dann zwinge ich ihn, die Zeit zu nehmen, um zu verdauen. In einer Zeit, wo er eigentlich seine Prozesse ja runterfahren soll und nur aufräumen soll. Natürlich ist es, wenn ich etwas mehr erwische von Gemüse, leichter verdaulichen Dingen oder proteinreicher, ist deutlich besser, als wenn ich jetzt eine schwere, kohlenhydratreiche Kost zu mir nehme. Aber an sich kann ich scripten, dass ich sage, die Portion sollte per se einfach nicht so groß sein. Mhm. Ja, also bedeutet, ich sollte schauen, dass ich tagsüber einfach meine Nahrungsaufnahme klar bekomme und abends kann ich was essen, aber eher eine kleinere Portion.
Mhm. Genau. Spannend. Also ich muss sagen, ich mache das genau so. Also ich habe es, wir haben ja immer im Rahmen unseres Programms so eine Constant Glucose Monitoring. Also wir messen quasi für 14 Tage den Blutzucker bei unseren Teilnehmern. Habe ich auch mal gemacht und habe ich festgestellt, ich war da vorher mal, ich habe so nach dem Arbeitstag erstmal richtig schön lecker groß bestellt, auch ein bisschen Belohnung für den Tag. Und dann habe ich mal drauf geschaut, wie sich eigentlich mein Blutzucker durch die Nacht überentwickelt. Und ich fand es echt krass. Also die größten Ausschläge hatte ich wirklich, wenn ich spätabends noch reichhaltig gegessen, aber generell vom Einschlafen was gegessen habe, dann waren in der Nacht total große Ausschläge. Und ich fand das so faszinierend, weil ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ich dachte mir, gut, dann schlafe ich halt, dann bin ich halt weg, da passiert schon nichts im Körper. Und wenn man sich das mal anschaut, denkt man, okay, der Körper ist richtig am Arbeiten die ganze Nacht. Und macht Sinn, dass er dann nicht unbedingt die Zeit hat, sich auf was anderes fokussieren.
Ja, und du siehst vor allem, du hast diese Glucose im Blut quasi, die ja eigentlich durch deine Insulinausschüttung gepuffert werden sollte, aber dein Körper halt ja eigentlich genau diesen Mechanismus runterfahren möchte, um nicht nochmal Insulin zu produzieren. Und das zeigt, dass er ja wirklich nachhängt mit der Insulinproduktion, weil sonst wäre dein Blutzuckerspiegel gar nicht so hoch.
Ja.
Also er will eigentlich auf die Bremse gehen und du zwingst ihn, ins Gas zu treten.
Ja, ja. Okay, jetzt gehen wir gerade einmal den Abend durch. Also das heißt, ich habe Koffeinkonsum irgendwie auf den Vormittag limitiert. Ich habe Mahlzeiten, wenn dann eine kleine oder quasi die großen Mahlzeiten früher gegessen.
Was ist das nächste Schritt? Alkohol, auch so ein Thema. Ja. Ganz klar, ganz deutlich nachweislich Alkohol kurz vorm Schlafen. Also so das Glas Wein zum Abendessen, zum Entspannen hat unfassbare Auswirkungen auf die Schlafqualität. Dementsprechend auch hier, wenn es schon das Glas Wein noch am Abend sein sollte, dann auch wirklich in so einem großen Abstand zum Schlafen, dass es quasi schon komplett verstoffwechselt ist. Aber das hat wirklich nachhaltig Auswirkungen auf die Schlafqualität. Ja?
Mhm. Genau. Das ist ja auch für manche was Neues. Also dieser Mythos, Glas Rotwein am Abend hilft quasi zu dem Schlaf.
Es hilft zum Einschlafen, weil es entspannt, es fährt runter, Gefäße werden weiter, Blutdruck geht runter, eigentlich alles so ein bisschen in die Richtung, was man ja möchte. Ja. Aber der Körper hat halt in dem Moment, wo er schlafen soll, immer noch den Alkohol in sich, der wieder abgebaut werden muss. Bedeutet eigentlich wie beim Essen, er muss wieder arbeiten, um was wegzubekommen, was er eigentlich gar nicht wegarbeiten müsste oder sollte.
Okay. Okay, das heißt kein Alkohol. Weiter, was muss ich noch? Worauf soll ich noch achten?
Was darf ich alles noch nicht? Genau, also das wäre jetzt wirklich so zum Thema Essen. Dann Sport am Abend. Sport per se super, ja, und wenn es nicht anders geht, bevor ich gar keinen Sport mache, ja, das ist dann der Trade-off. Aber wenn ich es perfekt machen möchte, ist auch hier eigentlich 2 Stunden vorm Schlafen, Minimum 2 Stunden vorm Schlafen, sollte ich keinen intensiveren Sport mehr machen. Ist es irgendeine entspannende Runde, 15, 20 Minuten Yoga oder sowas, irgendwelche Dehnübungen, die schon fast eine Art meditativen Charakter haben, da ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Hm. Es geht eher darum, dass ich nicht meinen Kreislauf hochfahre und meinen Puls wieder hochbringe, weil ich ja zum Schlafen auch im Rahmen dieser Schlafinduktion eigentlich einen niedrigen Ruhepuls haben möchte. Hm. Das heißt, ich sollte jetzt einfach keinen intensiven Sport kurz vorm Schlafen machen, weil da peitsche ich mein System hoch und dann muss ich von dem Level erst wieder runterkommen, bis ich schlafen kann.
Ja, ne? Verstehe.
Ist aber eher ein Thema, ab wann ich schlafen kann, jetzt weniger die Schlafqualität, sondern ab wann ich dann einschlafen kann.
Mhm. So. Aber wenn ich jetzt umsetzen würde, für mich, wenn sozusagen nur mein Sportslot nur mal ist halt kurz zum Einschlafen, dann würde ich trotzdem sagen, dann lieber auf den Sport.
Auch hier spreche ich gerne aus Eigenerfahrung oder aus, von meiner Warte her, bei mir ist es derzeit so einfach mit ja, Job, Familie etc., Kindern, dass ich, wenn dann erst abends Sport mache, wenn die Kids im Bett sind, ist meistens irgendwo dann so um 7 bis 8:30. Und damit halte ich definitiv nicht die 2 Stunden ein, bis ich ins Bett gehe. Und dementsprechend weiß ich, dass ich an dem Abend potenziell etwas später einschlafe. Aber es ist eben mein Trade-off zu sagen, ja, ich schaue, dass ich den Großteil sonst der Woche einen Fokus auf einen besseren Schlaf habe. Aber an den Tagen, an denen ich Sport mache, nehme ich in Kauf, dass ich ein bisschen später schlafen gehe. Aber lieber das, als dann überhaupt in Summe gar keinen Sport.
Ja, genau. Verstanden.
So wäre das. Genau, da haben wir Essen, da haben wir Sport. Was meines Erachtens mit einer der absolut Hauptpunkte und wichtigsten Punkte ist, eine gewisse Schlafroutine. Ja? Mhm. Wirklich darauf achten, dass ich kurz, also letzte halbe Stunde oder im Optimalfall sogar die letzte Stunde, bevor ich schlafen gehe, dass die nahezu gebetsmühlenartig gleich abläuft. Nicht umsonst, die Zuhörer, die kleine Kinder haben, werden sich jetzt abgeholt fühlen. Nicht umsonst fängt man bei Säuglingen an, Schlafroutinen zu machen. Dass immer um dieselbe Uhrzeit dasselbe Punkt abläuft. Es ist immer um 18 Uhr wird das Schlaflicht angemacht, dann gibt es diese gute Nachtgeschichte, dann legt man sich hin etc. Diese Routine führt dazu, dass der Körper versteht, ab jetzt ist Ruhe und fährt dann automatisch die Prozesse runter. Wenn ich diese Prozesse immer wieder verschiebe, mal ist es um 23 Uhr, mal ist es um 20 Uhr, mal ist es um 24 Uhr, weiß der Körper von Tag auf Tag überhaupt nicht, wann er was machen soll.
Aber geht es dann nur um die Zeit oder geht es auch um die Abfolge der Dinge, die ich tue?
Sowohl als auch. Ah, ja. Genau, ja. Es geht eigentlich immer zur selben Zeit, immer dieselbe Abfolge.
Ja.
Weil auch hier ist es so, wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe um 22 Uhr ins Bett und ich fange um 21 Uhr an, ich mache 20 Minuten irgendwie Yoga, dann schreibe ich mir irgendwie was auf, was mich am Tag beschäftigt hat, wo ich am nächsten Morgen dran denken muss, dass ich auch so einen Effekt habe wie, ich lade meine Gedanken, die mir sonst im Bett noch durch den Kopf gehen, lade ich auf dieses Papier ab, habe ich einmal outgesourced, ich weiß, ich schaue da morgen drauf, ich muss mir jetzt nichts Gedanken machen, dass ich auch so einen Gedankenkreisen ausschließe. Wenn ich da immer durch dieselben Prozesse gehe, fährt der Körper runter. Ja, und also man sollte schon sich selber wie so ein Säugling behandeln.
Ja, ja.
Ich gehe immer gleich das Schema durch.
Ja.
Ganz wichtig.
Ja. Es ist, by the way, also find ich auch total spannend. Also ich bin da auch ein riesen Fan von, also zu dem Punkt, wo ich wirklich sage, also ich höre zum Beispiel seit 15 Jahren höre ich jedes Mal zum Einschlafen dieselbe Hörbuchreihe.
System of a Down.
so ein Krimi aus dem alten Rom. Das ist immer ein Sprecher, gibt 14 Teile. Wenn man einmal durch ist, hat man den ersten Film vergessen.
Zum Einschlafen.
Läuft seit 15 Jahren, ja. Und wenn ich die Stimme schon höre von dem, also es sind immer sozusagen 10 Minuten, wenn ich schon im Bett liege, wenn ich die Stimme schon höre, werde ich schon direkt müde. Mhm. Und was auch krass ist bei den
Routinen. Wir müssen aufpassen, was sie sagen. Jetzt fangen manche an, unseren Podcast zum Einschlafen zu
hören. Ja, genau.
ja, da schlafe ich immer super an.
und ja, also Routinen wirklich wahnsinnig, das wichtig, wie ich zu machen. Auch wenn man zum Beispiel mal im Flieger zum Beispiel ist, das stelle ich auch fest. Wenn die Leute im Flieger sind, putzen die auch ganz oft keine Zähne oder weiß nicht, machen alles anders und wollen sich, ich kann nicht schlafen im Flieger. Auch da probiert das gerne mal, wenn ihr auf einem Langstreckenflug seid zum Beispiel, macht man die Routine genauso, wie es sonst auch macht, mit Zähneputzen, mit quasi allem
möglichen. Kommt auch total gut im Gang dann Yoga zu machen. Also ich hatte mal einen von der Bundeswehr, als ich im Zug rumgefahren bin, der, ich habe mich mit dem ein bisschen unterhalten dann, weil der wirklich Thema Routinen, es ging jetzt nicht ums Einschlafen, aber der hat halt sich dann ins Abteil gepackt und hat dann sein Sportprogramm runtergerissen und da so ein Eigenkörpertraining rausgeballert und hat ihn natürlich jeder angeschaut, als kam er vom Mars und dann bin ich zu ihm hin und gesagt, ich finde es total cool, was er da macht und ihm ist völlig wurscht, ist, was läuft und er so, ja, wir haben jetzt gerade so ein Programm und er hat dann eine gewisse Vorbereitung und das gehört jetzt dazu, weil später, wenn er heimkommt, sieht er Familie etc., geht nicht und das fand ich eben cool, weil so eben Ablauf von Programmen, ja, und da wirklich fest dranbleiben und sich dann auch nicht beirren lassen, was das Umfeld quasi auf einen einbringt.
Ja? Cool. Ja, cool. Macher.
Total.
Ja. Okay, also Routinen davor sind wichtig. Kann eigentlich egal sein, was es ist, aber es muss irgendwas sein, wo der Körper merkt, diese Routine ist meine Routine vorm Einschlafen. Und das hilft auch schon sehr stark.
Genau. Was ich selber als absoluten Gamechanger empfunden habe, kann man mal ausprobieren. Für den einen klappt es gut, für den anderen nicht. Ich bin ein Riesenfreund von so Akupressurmatten geworden, also diese Stachelmatten, wo man sich drauflegen kann. Am Anfang wollte ich es nicht ganz wahrhaben, dass der Ablauf wirklich so ist, aber es ist echt, die ersten 5 Minuten tut es einfach nur weh. Dann wird es 5 Minuten einfach nur heiß im ganzen Körper, weil die Durchblutung angeregt wird. Und dann fällt man richtig in diese Matte rein und lässt los. Und dann liegt man da nochmal 10 Minuten in völliger Entspannung. Weil es eben so stachlig ist, denkt man auch an nichts anderes, als nur sich auf die Atmung zu konzentrieren. Und ich habe jetzt sowohl im Programm wie auch in der Praxis immer wieder Patienten, die mir dann davon berichten, dass sie damit begonnen haben und da einen wahnsinnigen Nutzen draus gezogen haben, dass eben die letzten 20 Minuten komplett vorm Schlafen, die sich auf das Ding legen und dann eigentlich nur noch einmal auf die Seite drehen, Matte raus und sich dann ins Bett legen und dann schlafen und da wirklich sofort in den tiefen Schlaf.
Spannend.
Weil eben der Körper getriggert, zum einen, du denkst an nichts mehr, du fährst gedanklich runter. Zum anderen, du hast durch diese krampflösenden Effekt, durch diese Nadeln, die da reingehen und diese Durchblutung, einen krass entspannenden Effekt drin und das fährt richtig runter. Also ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber finde ich, also bei mir selber hilft es wahnsinnig und ich finde es richtig, richtig cool.
Spannend.
Ja.
Kurze Bitte, wenn dir der Inhalt des Podcasts gefällt, dann teile ihn doch gerne mit jemandem, der sich auch mit dem Thema Gesundheit beschäftigt oder sich beschäftigen sollte. Ja, Familie, Freunde oder Angehörige. Wir glauben nämlich, dass die Inhalte anfangen, viel mehr Menschen raus müssen. Und da wir bei Long Game gerade noch ganz am Anfang stehen, sind wir da auf eure Mithilfe angewiesen. Also, vielen Dank fürs Teilen, wenn es euch gefällt. Und damit zurück zur Show.
Also auch da einfach so die Dinge finden, die mir selber gut tun, das durchlaufen lassen vorm Schlafen und dann zack, ins Bett und einschlafen. Mhm. Ja. Genau, also Routinen, ganz wichtig. Mhm. Kopf freibringen, vorm Schlafen gehen. Manche machen eine Meditation vorher. Also einfach mal gucken, was entspricht einem selber. Mhm. Ich muss es kurz erzählen, weil es einfach zu witzig war. Aber, ohne es mit ihm abzusprechen. Mein Bruder kann durchaus ein energischer Mensch sein. Und wenn man ihm da irgendwas mit Meditation oder so erzählt, dann stößt man jetzt nicht unbedingt alle Türen auf. So. Mhm. Und irgendwann hat er mir eben erzählt, dass er jetzt morgens, wenn er aufgewacht ist, setzt er sich in seinen Lieblingssessel und schaut aus dem Fenster und trinkt eine Tasse Espresso. Und das dauert so, und er guckt nur und atmet und dann sind es so 20 Minuten und da muss er sich auch keinen Wecker stellen und dann geht es ihm gut und so startet er den Tag und dann gibt er Vollgas. Und dann muss ich so lachen, weil ich gesagt habe, naja, aber es ist eigentlich eine Form der Meditation, egal wie, ja, also nenn's wie du möchtest. Und das fand er eben so lustig, weil er sich so ein bisschen selbst verarscht hat damit oder ertappt hat. Was ich damit sagen möchte, ihr hängt euch nicht in irgendeinem Thema oder einem Begriff auf, sondern versucht einfach mal offen verschiedene Sachen. Und dann merkt man schon, was gefällt einem, was tut einem gut. Und dann hat man irgendwann auch so seine 3, 4 Sachen, die man vom Schlafen macht.
Ja, genau. Ja, cool, sehr spannend.
Genau, insofern, genau, Routinen, Entspannung und genau, und dann schlafen. Und dann kommen halt genau die Punkte, dass man.
Vielleicht bevor wir auf Schlaf eingehen, ich würde genau auf eine Sache eingehen, und zwar den Ruhepuls, die Resting Heart Rate vorm zu Bett gehen. Am Ende zahlt ja all das, soll zumindest darauf einzahlen, diesen Wert runterzubringen, also den Ruhepuls vorm zu Bett gehen runterzubringen.
Genau.
Wo kommt das her und warum ist das eigentlich so?
Genau, also es ist so, dass wenn du einen hohen Puls hast, hast du einfach eine starke Zirkulation im Körper, weil dein Herz schlägt schneller, das heißt, es wird mehr Blut pro Minute durch deinen Körper gepumpt. Was ich aber in einem Zustand des Schlafens nicht zwingend brauche, weil ich möchte ja meine Körperfunktion runterfahren. Bedeutet, wenn ich mit einem hohen Puls in die Nacht gehe, muss mein Körper so viel mehr, in Anführungszeichen, arbeiten, um diesen Ruhezustand einstellen zu können, als wenn ich schon von dem niedrigen Level starte und ich sofort in dieses niedrige Niveau komme. Dementsprechend sollte ich schauen, dass ich wirklich im Vorfeld so viel Stress von mir nehme, dass ich so zur Ruhe komme, dass mein Puls auch wirklich zur Ruhe kommen kann. Weil wann habe ich einen hohen Puls? Wenn ich Sport gemacht habe, wenn ich unter Stress stehe, wenn ich unter Strom stehe. Und wenn ich es schaffe, durch meine Routinen diesen ja, meditativen Zustand zu erreichen, dann starte ich auch deutlich schneller und leichter in einen tieferen Schlaf. Mhm. Und da geht es eben genau darum, es geht dann nicht darum, dass ich nur schön einschlafe und was dann in den Schlafphasen danach passt, so who cares, sondern es geht ja eigentlich darum, dass ich versuche, möglichst schnell in diese Tiefschlafphasen zu kommen, wo ich eben diese Aufräumprozesse habe. Mhm. Und damit komme ich deutlich besser in diese Phasen. Genau. Mhm.
Okay, und dann, ich hatte unterbrochen, wir sind dann jetzt beim Schlaf selber.
Genau. Und da, ja, darauf achten, dass einfach die Umgebung wirklich dunkel ist, dass die Umgebung ruhig ist.
Ganz kurz, dunkel, nur jetzt mag das so für jeden gleich. Also was heißt dunkel, Markus?
Ja, also es sollte schon so sein, dass ich eigentlich nicht wirklich groß die Hand vorm Gesicht sehe.
Nicht groß oder gar nicht?
Ja, eigentlich gar nicht.
Eigentlich gar nicht, ne?
Genau, ja. Genau. Also es ist meistens sind ja die Zimmer so, dass ich mache nur einen Vorhang zu und kriege dann noch so ein bisschen Mondlicht mit. Und wenn ich aufwache und die Augen auf habe, dann kann ich mich locker zurechtfinden im Zimmer, weil ich noch so zumindest Umrisse gut sehen kann. Ja, oder dann gibt es den einen Wecker, der noch steht, der leuchtet auch ein bisschen. So, das ist eigentlich schon zu hell, sondern ich sollte aufwachen oder ich sollte im Zimmer sein, mir die Hand vors Gesicht halten und ich sollte eigentlich die Hand nicht sehen können.
Und auch keine irgendwie sonst wo Lichtquellen sehen.
Und auch, ne? Sonst irgendwas, ja. Was irgendwelche Dioden, die sonst wo leuchten. Ja. Genau. Also dunkel.
Ja. Ja. Nur für jemand, der sagt, ja schön, aber ich kann jetzt mir nicht neue Vorhänge einbauen, wäre eine Schlafmaske.
Genau.
Nummer eins Weg. Ne?
Genau. Für mich absoluter Gamechanger gewesen. Ich habe was war die Challenge, als ich auf Intensivstation gearbeitet habe und Schichtdienst hatte, hast du halt natürlich, oder wenn du Nachtdienste hast, musst du tagsüber pennen, weil du ja dann in der Nacht wieder dran bist.
Klingt entspannt.
Ist super. Ist zirkadiane Rhythmik, hormontechnisch ganz, ganz weit vorne. das heißt, du musst natürlich unter Tag irgendwie in diesen Schlaf finden. Zu Studienzeiten hatte ich als in der Pflege mitgearbeitet, da hatte ich auch Nachtdienste. Da hatte ich den Riesenvorteil, dass ich ein Rollo hatte, also da konnte ich komplett dunkel machen, das war überhaupt kein Thema, habe ich gut geschlafen. Zu meiner Assistenzarztzeit, woanders gewohnt, hatte ich diese Möglichkeit nicht. Das heißt wirklich nur Vorhang zu, aber es war halt taghell. Mhm. In der Tat mit Schlafmaske immer noch nicht perfekt, aber deutlich, deutlich besser. Ja. Also da sieht man, was eben dunkel ausmacht. Ja. Ja. Ruhig muss es sein.
Ganz kurz noch, wenn jetzt jemand sagt, ich hätte gerne eine Schlafmaske, was ich da sehr empfehlen kann aktuell, ich weiß nicht, ob du gerade aktuell eine nutzt, ich nutze eine von Whoop, also von die Wearables machen, die ist brutal gut, kostet nicht viel, macht wirklich alles komplett dunkel, weil die wie mit so einer Art Schaumstoffring das einmal wirklich komplett dunkel macht und das ist auch sehr entspannt zu tragen. Aber ja, sorry, also dunkel muss es sein.
Genau, dunkel muss es sein. Genauso wie es absolut dunkel sein muss, muss es absolut ruhig sein. Ja, also solltest auch jetzt nicht irgendwie Nebengeräusche, der Geschirrspüler läuft die Nacht durch zwei Zimmer weiter oder sowas. Auch hier Partner, Partnerin neben einem Schnarchen etc. ist immer ein Thema. Auch hier, ich möchte jetzt hier keine Familien entzweien oder sowas, in keinster Weise, aber es ist in unserer Gesellschaft ein Riesenthema, über das nicht gesprochen wird, dass man sich scheut davor, auch in getrennten Zimmern zu schlafen, weil es gehört sich so, dass man gemeinsam im Bett schläft. Wenn es so ist, dass man nicht zum Schlafen kommt, weil der andere oder die andere eben schnarcht oder irgendwas macht, sollte man sich zumindest mal drüber unterhalten und den Gedanken fassen. Weil es ist niemandem geholfen, wenn man nicht ausgeschlafen ist. Ja? Darum, wie gesagt, ich möchte jetzt hier niemanden da sagen, okay, brecht das auseinander, ja, und das tut vielleicht an der Beziehung nicht gut, ja. Aber ich sehe es oft in Gesprächen, dass dieser Gedanke nicht geführt wird, weil wirklich eine Art Angst davor steht, dass man darüber spricht, dass das eine Option ist. Mhm. Ja? Nur, dass man es mal gehört hat. Ansonsten, wie gesagt, es sollte echt ruhig sein. Und wenn es damit ist, dass ich mit Oropax schlafe, zum Beispiel, ist gewöhnungsbedürftig, weil man hat einfach trotzdem was im Ohr drückt. Bei mir war es lange so, dass ich Schiss hatte, dass ich dann den Wecker nicht höre am nächsten Tag. Ist aber eigentlich eher Trugschluss, weil wenn da doch irgendwie dann um einen rum was losgeht, das kriegt man dann schon mit. Mhm. Aber ja, muss man eben ausprobieren. Ja. Aber ruhig soll es sein. Mhm. Fertig.
Dunkel, ruhig.
Dunkel, ruhig, kühl. Mhm. Je wärmer es ist oder wenn es zu wohlig warm ist, kommt der Körper nicht in diese Phase, in der er komplett runterfährt. Weil der Körper möchte ja seine Körperkerntemperatur runterfahren, um die Prozesse, ja, wie einfrieren, ja, um die Prozesse, die sonst nebenbei laufen, runterzufahren. Wenn ich das jetzt brühend heiß bei mir im Zimmer habe, dann komme ich gar nicht runter mit dieser Temperatur. Es sollte nicht zu kalt sein, also man sagt ja ungefähr so 15, 16, 17 Grad, aber so um den Dreh sollte das Zimmer von der Temperatur sein. Dann hat man so die perfekte Temperatur. Wir hatten mal 11 Grad, da war es dann schon schattig, wo ich irgendwann zu meiner Frau gesagt habe, also kühl ist ja gut, aber ich glaube, es ist einfach saukalt bei uns. Es ist einfach zu kalt, weil ich manchmal aufgewacht bin und eben in der Nacht gefroren habe, was ich so dann eben nicht kannte. Dann haben wir mal nachgemessen, dann war es halt auch einfach zu kalt. Also das sollte auch nicht sein, weil dann ist der Schlaf auch nicht mehr ruhig. Mhm. Ja? Dementsprechend so ein Sweet Spot, 15, 16 Grad. Ruhig, dunkel, kühl sollte es sein. Mhm. So, jetzt kommt man natürlich einmal, den Abstecher müssen wir kurz machen, wieder dahin. Wie ist das, wenn ich Kinder habe, ja, oder kleine Kinder? Schwieriger. Ich muss einfach gucken, wie ich es aufteile.
Also nur zu dem Grund, Markus, du hast zwei kleine Kinder,
genau.
Drei und sechs,
genau. Ja. Und bei uns ist es durchaus so, also unsere Kids, wenn sie bei uns liegen, schlafen sie verhältnismäßig gut, aber die kommen halt ungefähr nach einer Stunde, wenn sie pennen. Bedeutet, wir haben bei uns im Bett immer beide Kinder liegen. Ich habe meinen Frieden damit geschlossen. Also klar, bis die kommen und ich im Bett liege und das ganze Bett für mich habe, ist es ein Traum, weil dann merke ich, wie ich wirklich anders schlafe. Ich habe meinen Frieden damit geschlossen, weil ich gesagt habe, die Zeit, wo sie zu einem kommen, ist einfach echt begrenzt und irgendwann haben sie da keine Lust mehr drauf und dann ist es auch weird. Mhm. Und dann ist einem die Zeit genommen und drum, also ich habe mein Mindset verändert, weil ich gesagt habe, ich genieße den Moment einfach. Ich nehme in Kauf, dass ich ein bisschen unruhiger schlafe, dass ich weniger Platz habe, dass ich häufiger aufwache. Aber mir persönlich gibt der Moment einfach, wenn ich mit den Kids da liege, extrem viel, sodass ich sage, das ist jetzt einfach so. Wir hatten es am Anfang mal, als das Zweitgeborene noch ganz, ganz klein war und eben häufig auch geschrien hat oder so, dass ich quasi dann, wenn die Kids kamen, mit einem ins Kinderzimmer ins Bett gegangen bin. Also so hat dann quasi immer ein Elternteil mit einem Kind geschlafen, dass das andere eben mehr in Ruhe schlafen konnte und mir selber eben auch. Das schon. Wir haben es dann auch gehabt, dass wenn ich irgendwelche Sachen am nächsten Tag oder meine Frau auch im Beruflichen, wo man sagen muss, okay, ich muss morgen wirklich voll in der Performance stehen, ich muss ausgeruht sein, dann ist diese Person halt dann einmal in extra Zimmer. Aber an sich muss man sagen, ja, mit Kindern ist der Schlaf einfach weniger gut. Auch das ist ein Trade-off, den ich nehmen muss.
Ja, ja.
Tipps, die man sonst hat mit, legt noch eine Matratze hin, wo die Kinder mit drauf können, macht das Bett größer, wenn möglich, gibt's alles. Aber es gibt nicht die Lösung X, wo man sagt, so schläfst du mit Kindern perfekt.
Ja. Geht nicht. Genau. Ich meine, das ist ja bei uns in unserem Konzept grundsätzlich so, wir sagen einfach ja nicht, lebe den perfekten studienbasierten Lebensstil. Wir sagen quasi, sei dir nur dessen bewusst, was es für Implikationen hat und mach deine Trade-offs entsprechend gemäß all der Entscheidungen, die du am Tag treffen kannst, bezogen auf alles mögliche, Sport, Ernährung, Schlaf, was auch, aber weißt, was du für Trade-offs in dem Fall triffst und du sagst quasi, das ist eine informierte Entscheidung von dir.
Ja.
Ich weiß, mir ist das quasi mehr wert als in dieser Lebensphase diese Punkte Schlaf.
Genau.
Und das damit kannst du lebst du gut.
Ja. Es muss für einen emotional passen, es muss in den Alltag passen.
Ja. Ja?
Und darum, wie du sagst, das ist der Anspruch des Programms, dass man vor allem auch weiß, wie gehe ich mit den Punkten um, aber auch, dass man so ein bisschen dieses schlechte Gewissen verliert, dieses, ich schlafe jetzt schlecht, oh Gott, jetzt geht die Welt unter. Ja, oder das darf so nicht sein. Nee, ich muss mir dessen bewusst sein, was ist wann nicht ganz optimal, aber dafür laufen dann andere Punkte perfekt und das gleicht ein Stück weit aus. Aber dass man ein bisschen diese Angst verliert, es nicht immer 100% perfekt zu machen. Mhm. Ja, das ist genau. Ganz wichtig.
Was ist mit Bildschirm? Wann sollte ich meinen Bildschirm weglegen? Gibt es da einen Unterschied, welche Arten von Bildschirm ich habe? Wie ist das?
Genau, also ich sollte an sich schon so eine Stunde vorm Schlafen eigentlich nicht auf irgendwelchen Sachen rumgucken, die mit Licht laufen. Und wenn dann im Optimalfall, wenn es schon sein muss, alles mit irgendwelchen Blaulichtfiltern. Ja, also dieser Trigger, der sonst mein Cortisol hochfährt, dass der zumindest wegfällt. Mhm. Es ist nichts dagegen zu sagen, wenn ich mich ins Bett setze und einfach noch aus dem Buch lese. Ja, das kann auch eine bereinigende Funktion haben, die mich in meiner Schlafroutine unterstützt. Aber an sich so eine Stunde vom Schlafen Bildschirme weg wäre schon gut. Sollte man schon darauf achten.
Gibt es da einen Unterschied? Also zwischen gucke ich auf den Fernseher, gucke ich auf den Laptop, gucke ich aufs Handy? Was nehme ich da zu mir an Inhalten? Also ist es ein Film, ist es Fußball, ist es Social Media?
Also auch hier klar, es gibt einen Unterschied. Also Handy, Notebook ist halt der Endgegner einfach von der Lichtquelle her.
Weil es nah dran ist, oder?
Nee, von dem Blaulichtgehalt.
Ah, okay.
Genau. Und ich muss eben gucken, wie schnell oder wie viel beansprucht mich das, was ich anschaue. Also schaue ich jetzt irgendetwas an, was ruhig ist, was mich emotional nicht aufwühlt, ist es definitiv besser, als wenn ich jetzt HSV gegen FC Bayern schaue.
Als Bayern-Fan, ne?
Also Bayern-Fan, ja, genau. Dementsprechend, wie aufwühlend das Ganze für mich ist. Ja? Und wenn ich jetzt natürlich kurz bevor ich schlafen gehe, mir irgendwie einen krass spannenden Krimi oder so anschaue oder einen Splatterfilm, dass ich da nicht in eine super sanfte Schlafinduktion komme, ist auch klar. Mhm. Ja? Also da, wenn ich auf den Bildschirm schaue, selbe Spiel, da nehme ich aber Arbeit nicht raus, bewusst nicht raus, weil beim Arbeiten bin ich mental gefordert. Ja, da habe ich auch eine Emotion dabei zu dem Job, was ich mache. Ist es jetzt eher, dass ich sage, ich schaue mir auf dem Notebook dann einfach nochmal, ja, lese was anderes oder schaue mir irgendwie nochmal ein paar Urlaubsbilder an oder sowas zum Beispiel, ist auch wieder ein anderer Schnack. Ja?
Ja.
Aber klar, die Lichtquelle ist entscheidend, was ich mir anschaue, ist entscheidend und im Optimalfall wirklich eine Stunde, bevor ich schlafe, der Griff zum Buch wär perfekt.
Ja. Also ich stelle bei mir krass fest, wie sehr es einen Unterschied macht, was ich quasi zu mir nehme. Also wenn ich zum Beispiel YouTube gucke und nicht ganz weiß, was ich gucken möchte auf dem Laptop oder so und von Video zu Video switche, komme ich deutlich schlechter runter, wie wenn ich weiß, meinetwegen, ich weiß genau, ich gucke jetzt heute Abend Champions League oder also Fußball, ne? Und weiß, das gucke ich von A bis Z quasi durch und gehe dann schlafen.
Weil du auch wieder einen Endpunkt hast, ne?
Ja, genau. Und sowas wie das, irgendwie das nicht, Shortform, also kurz vorm Video-Content sich angucken, ganz schlecht ist, müssen wir nicht drüber sprechen. Mit dem Buch, ich muss sagen, ich tue mich schwer, eine Stunde vorher zu lesen, aber ich schaue, dass ich wirklich, dass immer der letzte Schritt vorm Einschlafen gehen sozusagen, ist es quasi, ein Buch aufzuschlagen und wenn es auch nur eine Seite ist.
Genau.
Um einfach der Geruch von dem Papier in der Hand zu haben, irgendwas macht es damit, dass es einfach einen beruhigt. Und ich habe so, wenn es nur eine Seite ist, ist es nur eine Seite, aber es hilft irgendwie mir trotzdem beim Runterkommen. Irgendwie.
Ja, absolut. Ja, dann dunkel, ruhig, Routine, kalt oder kühl, Lichtquelle. An sich, die Punkte, wenn eingehalten sind, sollte es ein guter Schlaf werden.
Ja,
muss man sagen. Hier ist ein Punkt noch wichtig, was ich oft gefragt werde, wie ist das, wenn ich in der Nacht mal wach werde? Da fühlt sich vielleicht der ein oder andere Mann auch nochmal mehr mit angesprochen, so der Gang zur Toilette. Wenn ich einmal in der Nacht wach werde und zum Klo gehe oder auch so einfach aufwache und dann aber schnell wieder einschlafe, ist überhaupt kein Thema. Ja, also dieses eine Mal ist völlig in Ordnung. Anders ist, wenn ich aufwache und dann überhaupt nicht mehr einschlafen kann. Oder ich mich dazu hinreißen lasse, dann wieder in irgendwelche Gedanken einzusteigen, die mich dann wach halten. Oder ich häufiger wach werde. Dann muss man natürlich schon gucken, was ist da los. Es gibt auch manche Erkrankungen, die unterschwellig mitlaufen können, die man für sich vielleicht nicht kennt. Also Stichwort ist hier Schlafapnoe, also sprich so Atemaussetzer in der Nacht, die wahnsinnig Stress kreieren.
Bevor wir da einmal noch reingehen, weil ich dieses Thema Erkrankung gerne noch gleich einmal separat besprechen möchte. Aber quasi, dass nur an das Thema abschließen, quasi, was gerade so das Konvolut ist an, wenn alles normal läuft, was
ist muss perfekt. Ich also dann kann man sagen, normal ist einmal in der Nacht mal aufwachen, ist, okay. Ist völlig in Ordnung, braucht man sich keine Gedanken machen.
Genau. Ja. Okay, und dann sozusagen, also das sind quasi die Faktoren für einen sehr guten Schlaf. Ihr merkt irgendwie, wir haben jetzt noch über kein Supplement gesprochen, wir haben jetzt auch über sonst nichts gesprochen, kommen wir gleich noch zu, aber nur von der Wichtigkeit her, Markus, vielleicht da einmal zur Einordnung, wo wir quasi uns da bewegen.
Also das ist der absolute Grundsatz oder die absolute Basis, worauf ich einen guten Schlaf aufbauen kann. Ja. Wenn ich mich an die Punkte nicht halte, dann kann ich so viel Supplements schlucken, wie ich will, dann werde ich auch keinen guten Schlaf bekommen.
Ja.
Oder ich kann sonst was mit mir anstellen, außer ich dröhne mich mit Schlaftabletten komplett weg. Aber auch hier kommen wir später nochmal drauf. Schlaftabletten führen selten zu einem wirklich tiefen und ruhigen Schlaf.
Ja.
Insofern, das ist die beste Basis, die man machen kann.
Ja. Und wenn wir jetzt trotzdem, also das ist nur zur Einordnung von Schlafsupplements, weil wie so oft an einem Supplement ist ein ganz großes Versprechen dran, wie immer, ne?
Genau.
Und
Supplements sind keine Medizin, sind keine Medikamente. Ja. Supplements können, wenn überhaupt, nur unterstützen.
Ja.
Und da muss man sagen, mit Supplements kann ich zusätzlich arbeiten, aber da muss ich meine Hausaufgaben vorher gemacht haben.
Ja. Und wenn man jetzt sagt, okay, man ist irgendwie da, dass man diese Optimierung rausholen möchte. Ich muss sagen, ich war an diesem Zeitpunkt so im November letzten Jahres. Also ich würde sagen, ich habe schon eigentlich da wirklich viel drauf geachtet, hatte aber irgendwann Themen mit ganz durchschlafen oder nicht ganz damit durchschlafen, aber ich konnte nie wirklich länger als 7 Stunden schlafen und der Schlaf auch nicht erholsam. So.
Mhm.
Und dann habe ich angefangen mit einem Supplement-Stack und vielleicht können wir einmal da so durchgehen, was für Supplements in der Situation, wenn man sagt, man hat eigentlich schon die großen Faktoren durchoptimiert, was für Supplements können dann noch helfen, den Schlaf eben zu verbessern?
Mhm. Also, absolutes Basic ist mit Magnesium. Magnesium hinzunehmen, so ungefähr, ja, muss man gucken, ich sage gerne so 400 bis 600 Milligramm am Abend, kommt ein bisschen auf die Trägersäure an, kann aber auch leichter, auch bei guten Trägern, leichter mal so Durchfälle machen oder dazu führen, das muss man eben ausprobieren von der Dosierungshöhe, aber an sich hat Magnesium einen entspannenden Effekt oder eine entspannende Wirkung. Magnesium, das kann man nehmen.
Magnesium-Bisglycinat. Ne?
Magnesium-Bisglycinat ist so die schönste Form des Ganzen. Es gibt noch Magnesium-Malat und Orotat. Auch das kann man gut nehmen. Der Reformhaus-Klassiker ist so Magnesium-Citrat. Das ist aber eine der Trägersäuren, die auch häufig eben Durchfälle machen kann.
Ja. Ja, das genau. Wenn das nicht interessiert, wir haben eine ganze Folge zu Supplements einmal aufgezeichnet. Könnt ihr eben auch in Serie Getting Started einmal genau sehen. Wollen wir jetzt nicht noch zu tief aufarbeiten, weil das haben wir schon mal besprochen, aber nur für den Anwendungsfall, weil es, glaube ich, reingehört. Ja?
Genau. Dann kann man noch über Glycin mit hinzunehmen. Das sagen wir ungefähr so 3 Gramm. Bei Glycin ist es so, dass es dazu führt, dass eben die Körperkerntemperatur runtergefahren wird. Bedeutet, ich suggeriere meinem Körper bereits, jetzt ist Ruhe, jetzt kommt dieser Moment, wo ich meine Prozesse runterfahre. Damit unterstütze ich eben den Prozess in dieser Schlafinduktion. Weitere Aminosäure, die man nehmen kann, ist L-Theanin. Bei L-Theanin ist es so, dass es so ein bisschen dieses Gedankenkreisen, sich beschäftigen mit Gedanken so ein bisschen nimmt. Also es schirmt so ein bisschen ab, führt natürlich auch dazu, dass ich da mehr Ruhe habe. Sind 200 Milligramm, die man sonst abends dazu mitnehmen kann. Und dann gibt es noch Apigenin. Und Apigenin sind so 25 bis 50 Milligramm. Und auch hier habe ich so einen Effekt mit der Reduktion der Herzfrequenz und der inneren Aktivität und komme dadurch ein bisschen sanfter eben auch in Schlaf. Hinzunehmen kann ich noch Melatonin, so 1 bis 2 Milligramm. Wird oft als Medikament gesehen, ist aber formell immer noch ein Supplement, obwohl es ja das Hormon ist, das den Schlaf einleitet, das ich mir zuführe. Man hat lange gesagt, oder bisher war es so, dass wenn ich ein Hormon von außen zuführe und einnehme, kapiert der Körper irgendwann, cool, das kommt ja von woanders her, also muss ich es selber nicht mehr bilden. Die Gefahr war immer, wenn ich ein Hormon zu lange nehme und es irgendwann weglasse, dass der Körper es selber nicht mehr bilden kann. Das ist in dieser Form bei Melatonin nicht so sehr der Fall. Warum das so ist, weiß man noch nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass nach 2 Wochen Einnahme der Körper kein Melatonin, also das passiert nicht. Aber jetzt zuletzt zeigt, ist man von Studien her schon so auf dem Punkt, dass man sagt, ich sollte es nicht als dauerhafte Einnahme, aber da sprechen wir über irgendwie, ich nehme das ein Jahr lang oder eineinhalb, sondern wenn ich sage, ich mache das jetzt mal für eine Phase von 3-4 Wochen, um so den Zyklus mir anzugewöhnen oder zu durchbrechen, wenn ich schlechter geschlafen habe oder auch so Jetlag-Protokoll und sowas, dann kann man das ohne weiteres mal machen.
Ja, genau. Was produziert der Körper so natürlich an Melatonin?
Ungefähr 0,2 Milligramm produziert. Also das heißt, zum Schlafen habe ich dann so 5- bis 10-fache von dem, was ich an sich eigentlich nur brauche.
Quasi. Also wenn ich supplementieren würde.
Wenn man supplementieren
würde. Mit 1,2 Milligramm. Ja. Genau. Genau, also ich persönlich habe es in meinem Schrank liegen. Ich nutze es genau, wie du es gerade gesagt hast, ne? Auch auf deine Empfehlung. Also ich nutze es, wenn zum Beispiel Jetlag oder einfach Flugreisen da sind, bei Sachen, wo ich einen neuen Schlafrhythmus wieder reinkommen möchte. Also ich habe jetzt meinen Schlaf relativ weit nach vorne gelegt, ja, also immer auf 20 Uhr, also um da hinzukommen, habe ich auch mal genutzt. Ist auch sehr super, um so einen neuen Zyklus reinzukommen. Und ich nutze es auch, dass ich gerne mal, wenn das Wochenende vielleicht ein bisschen intensiver war, vielleicht dann eine Reise, ein Geburtstag, vielleicht war auch Alkohol im Spiel oder so, dann so, um einmal quasi sich ruhig zu legen, mache ich das auch einmal gerne. Aber ich nutze es auch nicht regelmäßig, weil ich sage, da habe ich auch Respekt vor, weil man das 5- bis 10-fache möchte ich einfach, egal was sozusagen da gesagt wird, nicht unbedingt meinem Körper zuführen, aber klappt tatsächlich echt wunderbar, ne? Also zum Einschlafen ist es schon der Wahnsinn.
Funktioniert gut.
Ja. Okay, aber das einmal zu so Supplements, wo man die haben einen Effekt. Ich würde jetzt einmal noch gerne mit dir sprechen zu Krankheitsbildern, was den Schlaf angeht. Und sozusagen, ich glaube, was ganz krass dabei ist, es hat aber eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer von diesen Krankheiten. Also zum Teil wirklich gravierende Krankheiten, Stichwort Schlafapnoe, die viele gar nicht mal so erkennen, weil es halt im Schlaf quasi unbewusst passiert. Genau. Wenn wir einmal darüber sprechen können, was gibt's für Krankheiten, was ist vielleicht auch nur eine Schlafapnoe und warum ist es eigentlich so schlimm?
Also es ist in der Tat die Hauptkrankheit, oder über die man sprechen muss, ist diese Schlafapnoe. Das ist insofern fies, weil, wie du es gerade gesagt hast, die Betroffenen merken es selber nicht. Wenn sie viel Glück haben, gibt es einen Angehörigen nebendran liegen, der dann doch mal mitbekommt, dass der andere eben nicht atmet.
Ganz kurz, vielleicht, bevor wir da reinschauen, was ist eigentlich eine Schlafapnoe?
Schlafapnoe sind Atemaussetzer in der Nacht. Das heißt, ich atme normal und ruhig und dann kommt es dazu, dass ich irgendwann kurzzeitig aufhöre und das kann von ein paar Sekunden bis teilweise sogar so 12, 15 Sekunden Aussetzer haben und dann schreckt man hoch und atmet wieder auf und dann geht das, dann atmet man normal weiter. Das Problem ist nur, das kann eben wirklich bis zu 15, 20 Mal auch in der Stunde oder auch sogar mehrfach noch auftreten. Warum ist das doof? Weil in dem Moment, wo ich nicht atme, fällt meine Sauerstoffsättigung im Körper ab. Dieser Abfall der Sauerstoffsättigung ist in dem Moment eine Unterversorgung des Körpers. Das ist absoluter Terrormoment für den Körper. Also da gehen alle Alarmsignale los, wenn die Sauerstoffsättigung abfällt. Bedeutet, was passiert? Ich fahre meinen Puls hoch, ich fahre meinen Blutdruck hoch, ich fahre meine Stresshormone hoch und der Körper geht komplett auf Alarm für einen kurzen Moment, dann schrecke ich hoch, weil ich ja wieder schnaufen muss, weil sonst Selbstrettungstrieb oder Mechanismus, und dann ist alles wieder da, was der Körper braucht, und dann schläft man quasi wieder weiter, bis der nächste Moment eintritt. Und dieses immer wieder Hochgenerieren der Stressmomente in einer Zeit, wo ich ja eigentlich völlig entspannt und ruhig sein muss, bildet einfach ein unglaubliches Stresspotenzial. Das Problem ist,
also ganz kurz einmal, das heißt, der Körper denkt, Mist, ich ersticke jetzt.
Ich sterbe jetzt.
Genau. Und das mehrfach in der Stunde, also nur, das ist einmal, das
über Stunden hinweg.
Ja. Und das klingt einfach unfassbar ungesund.
Ist es. Also nachweislich ist Schlafapnoe ein alleinstehender Risikofaktor. Alleinstehend bedeutet, diese Erkrankung führt zu anderen weiteren Erkrankungen, wie eben Herz-Kreislauf-Erkrankung, also Ablagerung an den Gefäßen, sprich Herzinfarkt, Schlaganfall. Ich habe nachweislich als Ursache eine oder anders, Schlafapnoe kann eine alleinige Ursache für Bluthochdruck sein. Schlafapnoe.
Bluthochdruck auch quasi dann den Tag danach.
Ja, genau. Genau. Nicht nur in dem Moment, wo ich den Stress habe, sondern generell den Tag danach oder allgemein, dass mein Blutdruck zu hoch läuft, weil ich in der Nacht immer hochtrigger.
Wahnsinn.
Schlafapnoe führt durch diese Stressmomente zu entzündlichen Prozessen im Körper. Entzündliche Prozesse im Körper können zu nahezu jeder Form, jeder weiteren Erkrankung führen. Mhm. Und Schlafapnoe bringt ein deutlich höheres Risiko für Blutgerinnsel und Folge daraus Lungenembolien mit sich. Lungenembolie ist quasi, dass ein Blutgerinnsel in der Gefäßbahn, in der venösen Bahn sich bildet, dann ins Herzen kommt und vom Herzen in die Lunge weitertransportiert wird. Das bedeutet, die Lungengefäße gehen zu, das Blut, das dann mit Sauerstoff angereichert werden soll, kommt eigentlich nicht mehr durch und dadurch habe ich einen Blutstopp, wenn man so möchte. Eine schwere Lungenembolie ist mit dem Leben deutlich schlechter vereinbar. So, ja.
Und das kommt von der Schlafapnoe?
Das kommt von der Schlafapnoe.
Krass.
Genau. Also dementsprechend, ich habe hier potenziell 3 bis 5 Erkrankungen, die tödlich verlaufen können, nur weil ich in der Nacht nicht richtig atme.
Ja. Und also, wo kommt das her, diese Krankheit? Oder
ist also, das eine Krankheit? Oder ist das eine Krankheit.
Ja.
Es gibt 2 Formen. Es gibt die sogenannte periphere und zentrale Schlafapnoe. Zentral heißt immer vom Kopf gesteuert aus. Also ich habe das Atemzentrum. Es kann sein, dass einfach meine Signale, die an mein Atemzentrum gehen oder zu meiner Atemmuskulatur gehen, einfach nicht rausgeschickt werden. Sprich, da oben sagt der Zentralrechner zwischendrin immer mal kurz einen Stromausfall und es kommt und es wird nicht gesteuert.
Kennst du?
Das ist die bisschen blödere Form, weil die kann ich in dem Fall nicht so beheben, sondern da muss ich über die Therapie wäre so eine Atemmaske für die Nacht, also gleich noch, um eben dann die Momente zu überbrücken, wenn hier kurz Stromausfall ist. Die häufigste Form ist aber die sogenannte periphere, also sprich alles, was nicht vom Kopf ist, sondern drumherum. Und da muss man sagen, ist die meiste Form ist bei Übergewichtigen. Hm. Warum? Das eine ist, durch das mehr Masse an Gewebe, an Fett, Unterhaut Fett und oftmals auch weniger Muskulatur, habe ich weniger Spannung im Gaumen und eben auf meinen Gaumen. Segel und Zäpfchen. Und da ist es so, wenn ich irgendwie am Rücken liege oder so ein bisschen schräg liege, kippt das Gaumensegel nach hinten und verlegt meinen Atemweg.
Also Gaumensegel ist das Zäpfchen im Rahmen?
Da hinten. Ja, also okay. Am Gaumenbogen hängt das Zäpfchen und das ist das Gaumensegel.
Okay. Genau.
Und das kippt quasi nach hinten und verlegt meine Atemwege. Weil
das
eben,
verlegt ja, das kleine Teil verlegt meine Atemwege.
Bums, genau. Ja.
Ach, okay.
Und dadurch ist es, beziehungsweise anderer Punkt ist, dass nicht nur selber das Zäpfchen, sondern eben auch dadurch, dass am Gaumen unten ja auch die Muskulatur unten hängt und die Zunge mit dran ist. Das heißt, selbst wenn ich dann nach hinten gehe, ist die Spannung am Mundboden nicht so stark und die Zunge kippt nach hinten. Und das ist die häufigste Form. Also die häufigste Form ist wirklich, die Muskulatur wird schwach am Gaumenbogen plus Mundboden und dann rutscht die Zunge nach hinten und legt sich auf die Atemwege drauf.
Ah, okay. Dann verstopft das es quasi.
Dann verstopft es, genau.
Ah, okay.
Drum ist es so, dass meistens das Ganze im Rücken, auf dem Rücken liegen passiert, weil es ist der Kopf hinten und dann kippt es nach hinten.
Ja.
Wenn die Leute auf der Seite liegen, dann fällt die Zunge nicht so leicht hinter, dann ist besser. Ganz krasser Effekt, wenn die Leute abnehmen und dadurch durch weniger Gewebe ist, kommt automatisch mehr Straffung auf die Muskulatur. Kann das teilweise sogar so weit sein, dass die Erkrankung komplett weg ist.
Ja.
Ein anderer Punkt ist, wenn ich mehr Gewicht habe und auch mehr Bauchumfang und ich im Bett liege, entgegen der Erdanziehung wird dann quasi der Bauch nicht nach unten gezogen, sondern kann sich nach oben verteilen. Und damit habe ich den Bauch, der quasi von unten ans Zwerchfell ansteht. Und wenn ich schnaufen möchte in der Nacht, muss ich natürlich mein Zwerchfell nach unten bewegen, dass ich meine Lunge ausbreiten kann. Wenn da aber jetzt viel Bauch ist, dann ist das Zwerchfell nicht stark genug, den Bauch wegzuschieben, dass die Lunge sich ausbreiten kann. Und dieses Dagegenhalten kann dazu führen, dass ich nicht ausreichend atmen kann.
Ja.
Also auch hier, je weniger Gewicht ich habe und je weniger Bauch dagegen steht, desto leichter kann ich schnaufen.
Ja. Ja? Okay, also das sind die zwei Arten von Schlafapnoe. Es ging ja wirklich wahnsinnig dramatisch. Wie erkenne ich denn, ob ich da potenziell in Gefahr bin?
Also man selber eigentlich fast gar nicht, weil man kriegt es nicht mit.
Also das ist ja wirklich krass, ne? Also das heißt sozusagen, so eine gefährliche Krankheit kann quasi unbemerkt einfach so weiterlaufen und so viel quasi bei mir auf lange Frist schädigen.
Ja, okay, absolut.
Wie merkt man es denn trotzdem?
Genau, es gibt, also man kann sagen, ich möchte es wissen, das kann man messen, ja, mit einer sogenannten Polysomnographie heißt das. Es gibt auch,
was ist das?
Das ist quasi ein Gerät, da habe ich so ein Brustgurt und einen Bauchgurt. Und die messen quasi, ob ich mehr mit dem Bauch oder mit der Brust atme, also ob ich überhaupt atme oder eben Aussetzer habe. Dann hat es einen Lagesensor mit drin, dass man sieht, in welchen Lagen, links, rechts, Bauch, Rückenlage, habe ich häufiger diese Aussetzer oder nicht. Oder wie häufig schnarche ich auch, das wird auch mitgenommen. Und ich habe einmal eine Sauerstoffsättigung-Clip am Finger, um zu sehen, ob die Sättigung abfällt. Und ich habe eine, also quasi so eine Mini-Nasenbrille drin, die den Atem austauscht, also den Luftstrom misst sozusagen. Ja. Weil dann, es muss nämlich immer korrelieren, ein Aufhören des Atmens, also sprich keine Bewegung an Brust- oder Bauchgurt, mit Aufhören des Atemflusses über diese Nasenbrille und einem Abfall der Sauerstoffsättigung. Dann kann ich sagen, okay, der schnauft nicht, deshalb kein Fluss, deshalb Abfall der Sättigung.
Ja. Aber sowas kann man logischerweise nicht zu Hause machen. Das muss man im
Staff. Doch, das kann man zu Hause machen.
Aber genau. Also
man geht zum Lungenfacharzt oder zum HNO-Arzt und kann sagen, dass man eben diese Schlafapnoe abklären möchte. Und dann gibt es eben dieses Gerät, da wird einem gezeigt, wie man es anlegt und dann legt man das daheim für die Nacht an. Und da kriegt man sehr, sehr guten Einblick drauf oder Hinweis darauf, was los ist, um dann herauszubekommen, ob es eine zentrale oder periphere Geschichte ist. Muss ich ins Schlaflabor.
Okay, genau. Okay. Und wenn jemand zuhört, ich würde mir sagen, okay, also schön und gut, aber jetzt habe ich nicht die Zeit, dahin zu laufen, Arzttermin, du weißt, wie es ist. Gibt es da irgendwie einen Shortcut, zumindest zu verstehen, habe ich hier irgendwie ein Risiko, das zu tun?
Ich kann über Wearables nicht sicher eine Schlafapnoe diagnostizieren, aber ich kann gewisse Hinweise sehen.
Okay, aber mal ganz, also mein Partner hört das, oder?
Meistens, aber nicht immer.
Okay, aber sozusagen.
Also es gibt krasse Formen, der kriegt was mit, wenn die Leute wirklich so hochschrecken dann.
Ja.
Aber es gibt auch Momente, oder Formen der Schlafapnoe, bei denen atmet man und dann hört man auf. Und dann fängt man so wieder an. Dieses bei einem tiefen Schlaf nebendran kriegt kein Mensch mit.
Okay, also nur weil quasi der Partner
sagt, nur weil jemand daneben liegt, heißt es noch lange nicht, dass du safe bist.
Ja. Kann ich mit Apps irgendwie das aufzeichnen, den Sound, und dann erkennt die das?
Es gibt natürlich die Matten, die du ins Bett legen kannst, die quasi auch Atemmechanik oder Atembewegung mitnehmen. Die geben ganz gut Hinweis darauf, ob man eben regelmäßig atmet oder ob es da quasi wie Aussetzer gibt. Und dann muss man gucken, sind es wirklich Aussetzer gewesen? Du kannst es mit der bei Wearables mit der Messung der Sauerstoffsättigung anschauen, weil wenn die immer wieder in der Nacht abfällt, dann kannst du schon sagen, naja gut, ich habe das irgendwie 25 Mal einen Abfall der Sauerstoffsättigung auf irgendwie, naja gut, da muss ich schon unter 90 kommen. Das ist jetzt nicht, ob ich mal von
unter 90%?
Über 90%, genau. Das ist jetzt nicht, wenn ich sonst 98% habe und ich gehe jetzt mal auf 95%. Mhm. Das ist nicht valide. Aber wenn ich irgendwie mehrfach in der Nacht auf unter 90% falle, dann sollte ich mir zumindest mal schwer Gedanken machen, ob ich nicht die Zeit dann investiere, mal zum Lungenfacharzt oder zum HNO-Arzt zu gehen.
Ja. Ja. Und also wie häufig ist Schlafapnoe? Und also wenn man das jetzt zuhört, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand, der jetzt zuhört, das hat? Sowohl wenn man normalgewichtig als auch wenn man übergewichtig ist?
Das ist ein Problem, weil dadurch, dass das eben eine sehr hohe Dunkelziffer hat, kannst du es nicht sicher sagen. Also ziemlich sicher kann man sagen, dass man ungefähr 5% auf jeden Fall in der Bevölkerung hat, also so circa 4 Millionen in der deutschen Bevölkerung. Aber also es gibt Aussagen, die bis 25% sogar hochgehen. Aber das zeigt eben genau das. Es tragen nicht alle ein Wearable, es passen nicht so viel drauf auf. Man kriegt es nicht unbedingt mit. Und es geht halt jetzt auch nicht jeder los und lässt sich einfach mal auf Schlafapnoe untersuchen.
Ja, ja. Genau. Okay, also genau deswegen sprechen wir darüber, weil es wirklich was Potenzial ist, was wirklich einige haben, die hier zuhören. Das läuft unterbewusst mit und hat ganz viele Faktoren. Man merkt das daran, dass man, also wenn man übergewichtig ist, ist man in der Risikogruppe.
Also genau, wenn ich übergewichtig bin, dann würde ich es grundsätzlich einmal abchecken.
Grundsätzlich abchecken.
Genau, also dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest eine leichte Form vorliegt, sehr groß. Bedeutet, ich habe potenziell schon dieses Risiko, muss aber jetzt keine schweren therapeutischen Maßnahmen über mich ergehen lassen, sondern da geht es im Prinzip darum, dass man sagt, Gewichtsreduktion erstmal. Aber wenn ich übergewichtig bin, würde ich es auf jeden Fall abklären lassen.
Ja.
Wenn ich Schlafapnoe in einem verhältnismäßig starken Stadium habe und auch schon länger, macht es sich häufig in Tagesmüdigkeit bemerkbar. Also am Anfang, dass man einfach nicht ausgeruht aus der Nacht kommt, aber im Tagesverlauf dann schon seine Energie findet, wenn ich mich ein bisschen zusammenreiße, jetzt blöd gesagt. Aber ich merke einfach, irgendwie ist der Schlaf nicht mehr so erholsam, wie ich es von mir gewöhnt bin, obwohl ich sonst vielleicht alles perfekt mache.
Ja.
So, dann sollte ich auch hellhörig werden. Und das kann aber bis hin zu so weit gehen, dass einem die Leute während des Redens vor einem einschlafen. Ja, und das sind dann wirklich so Sachen, wo man sagt, die kann man nicht mehr Auto fahren lassen, weil du weißt nie, wann man eben so müde ist und einschläft. Ja. Ja. Also wenn ich eine ausgesprochen starke Tagesmüdigkeit habe und merke, ich komme vom Energielevel nicht mehr auf Phase, dann sollte ich zumindest eine Schlafapnoe ausschließen lassen. Da gibt es 1000 andere Gründe, die noch mit reinspielen können, aber eine Schlafapnoe würde ich auf jeden Fall abklären lassen.
Ja. Und wenn ich das, also und jetzt dazu die Frage anzugehen, weil es wäre nochmal wahrscheinlich auch ein spannendes weiteres Thema für ein weiteres Expertengespräch, aber wie schnell kriege ich das gelöst, das Problem, wenn ich es diagnostiziert habe bei mir?
Mhm. Kommt darauf an, wie der therapeutische Ansatz ist. Also wenn es jetzt rein um Gewichtsabnahme geht, dann kommt es darauf an, wie viel muss ich abnehmen und welche Methoden nehme ich zum Abnehmen. Es gibt in den schwächeren Formen quasi so wie eine Art Knirschschiene für die Zähne, nennt sich halt nur nicht Knirschschiene, die mehr Spannung auf dem Gaumen und Mundbodenmuskulatur bringt und dadurch einfach die Zunge weniger leicht.
Und diese Schiene löst es dann automatisch? Also, oder das ist dann sofort quasi mit der Schiene ist es gelöst?
Genau. Okay. Also das geht relativ schnell. Die schnellste Form, aber die am schwierigsten tolerierbare ist eben so eine Beatmungsmaske. Also da ist es so, ich hab wirklich wie so eine, blöd gesagt, Darth Vader Maske drauf. Da läuft das Gerät nebendran halt die Nacht über. Und ich habe immer wie eine Art Mini-Luftstrom und in dem Moment, und die Maske misst mit, ob ich ein- und ausatme.
Mhm.
Und in dem Moment, wo ich nicht ausreichend tief atme, gibt sie entweder Sauerstoff nach, also Luft nach, oder sie merkt, wenn ich länger nicht atme, dann gibt sie von sich aus einen Atemstoß. Wenn man sich an das Ding gewöhnt hat und wenn das gut auf seine Atmung und auf die Person abgestimmt ist, kann das absolut geniale Veränderungen bringen.
Mhm.
Es ist aber echt schwer, die zu tolerieren, weil die Feinabstimmung nicht immer perfekt ist und dann gibt das Ding irgendwie zu viel Luft, dann bläht es einen auf oder ist schwierig.
Ja.
Ja. Also dementsprechend, und man muss natürlich auch gucken, da ist jetzt blöd gesagt die Dunkelziffer auch größer, wie drüber gesprochen wird, was es eben für Einschränkungen in die Lebensqualität hat, wenn ich in gemeinsamen Schlafzimmer mit so einem Gerät auf einmal liege.
Ja, ja.
Und also von einer Kollegin, die hatte mir von dem Fall erzählt, es war jemand, der Anfang 30 war, der hatte aber muskulär Schwierigkeiten. Und der hat auch gesagt, ich brauche niemanden kennenlernen, weil was mache ich denn, wenn irgendwann mal jemand zu mir kommt und dann steht da das Ding da.
Ja.
Und der hat in der Tat durch eine sehr aufwendige Operation das alles lösen können. Der ist ein anderer Mensch heute. Ja. Aber das muss man schon wissen, beziehungsweise da eher so als Appell an die Ärzte, die vielleicht jetzt hier mitdenken oder mithören, man muss sich immer wieder vor Augen führen, was habe ich als Konsequenz an therapeutischen Maßnahmen hinsichtlich der wie greife ich in das Leben der Person an? Ich kann mich nie hinstellen und sagen, ah super, du hast jetzt keine Schlafapnoe mehr. Also ich kenne viele, die sagen, ich nehme lieber die Schlafapnoe mit den Risiken in Kauf für das, dass ich in Anführungszeichen sozial leichter umgängig bin. Ja. Ja. Oder weil sie sagen, ich halte das Ding nicht aus.
Ja.
Also das muss man schon wissen.
Ja. Okay, dann Thema Schlafapnoe, glaube ich, erstmal aufgearbeitet. Krass wirklich, also heißt quasi potenziell, dass irgendwie ein Viertel jeder Deutschen läuft unbemerkt mit und erhöht jedes Risiko, das wir vermeiden wollen, still mit.
Vollgas,
also wirklich ein, und etwas, was man nicht so oft hört, ehrlicherweise. Also ich kannte das Thema vor Long Game jetzt null zum Beispiel.
Ja.
Also, ja. Du hast vorher schon ein bisschen die Wearables anthematisiert. Lass uns gerne noch einmal drüber sprechen, inwieweit Wearables helfen, besseren Schlaf zu bekommen. Was sonst noch für Tech-Sachen gibt. Gibt ja auch mittlerweile smarte Betten und alles. Wollen wir einmal kurz drüber sprechen, was da so unser Take und dein Take drauf ist. Mhm. Wearables.
Ganz wichtig bei Wearables, sie können unterstützen.
Also ganz kurz, für die das noch nicht wissen, Wearables, das sind so also tragbare Geräte, die quasi deinen Körper messen. Apple Watch, Whoop, Aura Ring, genau. Garmin, Fitbit, wie sie alle heißen. Mhm. Das ist damit gemeint.
Genau. Sehr gut zur Unterstützung. Ich darf aber mich nicht rein auf das, was mir gesagt wird, verlassen. Ja? Was kann ein Wearable? Ein Wearable kann messen, wie lange schlafe ich, wie regelmäßig läuft mein Schlaf ab, gibt einem einen Hinweis auf die Schlafzyklen, da komme ich aber gleich nochmal drauf. Und ganz wichtig ist, ich sollte den Status quo, der mir einmal gesagt wird, als Ausgangspunkt nehmen und von diesem Ausgangspunkt entwickle ich quasi einen Trend. Und der Trend, den kann ich sehr gut verwenden, um zu sehen, verändert sich was bei meinem Schlaf oder nicht? Also passt das zu dem auch, wie ich mich fühle? Das Wichtige ist, ich soll auf keinen Fall abgeben, meinem eigenen Gefühl zu vertrauen. Also wenn ich am Morgen aufwache und ich fühle mich zu 70-80% ausgeschlafen und fit, dann war es eine gute Nacht.
Ja? Okay, also 70-80%, nicht 100%.
Nicht 100%, mhm. Genau. Wenn ich im Laufe des Tages, im Vormittags dann auf meine 100% Schlagzahl komme, ja, alles fein. Aber wenn ich früh aufhöre und denke so, ja, eigentlich ist gut, bisschen Energie fehlt noch, aber da komme ich jetzt in den Tag rein, dann war es eine gute Nacht. Mhm. Und dieses Gefühl ist das eigentlich erstmal Entscheidende. Mhm. Wenn mir jetzt die Uhr was ganz anderes sagt oder mein Ring oder irgendwas, dann darf ich mich davon nicht verunsichern lassen erstmal. Also dann darf ich sagen, oh, mein Ring sagt mir aber, die Nacht war scheiße, ich muss mich jetzt auch schlecht fühlen. Nein. Wenn aber meine Wearables mir über 5 bis 7 bis 10 Tage sagen, pass mal auf, deine Schlafdauer wird stetig weniger oder deine Schlafphasen verändern sich stetig, dann ist es zumindest so, dass ich sagen kann, okay, ich muss mal überlegen, habe ich in meinen Routinen was verändert, beschäftige mich gerade etwas mehr. Diesen Trend kann ich für sehr gut nehmen. Wie meine Schlafphasen selber waren, da wäre ich sehr vorsichtig. Also da muss man ehrlicherweise sagen, das hat eine Treffergenauigkeit wie ein Münzenwurf. Ja? Woher kommt das Ganze?
Also was meinst du, sowas, wenn da steht, du hast 2 Stunden 53 REM-Schlaf gehabt.
Genau.
Dann sagst du quasi, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht ganz stimmt, ist schon sehr, sehr hoch.
Genau.
Ja.
Wie setzt sich das zusammen? Wir wissen durch diese Hirnstrommessungen, die ganz 1000 Kabel, die da an einem dranhängen, wissen wir, dass man in den verschiedenen Schlafphasen eine gewisse Atemgeschwindigkeit, Atemrhythmus hat. Das Wearable kann im Blutfluss messen, wann quasi ein Herzschlag ist. Und man weiß, dass wenn ich einatme, dann wird der Herzschlag etwas schneller. Und wenn ich ausatme, dann wird der Abstand zwischen einem zum nächsten Herzschlag ein bisschen langsamer. Diese Mini-Veränderungen kann das Wearable messen. Damit sagt das Wearable, ah, wunderbar, ich habe die und die Veränderung, also muss es die und die Atemgeschwindigkeit sein. Aufgrund der Atemgeschwindigkeit weiß dann das Wearable, ah, es ist so und so viel Uhr, es hat jetzt die und die Atemgeschwindigkeit, der Träger des Wearables, also muss es dann ungefähr diese Schlafphase sein, in der ich diesen Atemzyklus habe. Also es ist dreimal indirekt hergeleitet.
Also dreimal, weil also das Wearable misst den Herzschlag.
Das misst die Geschwindigkeit, also den zeitlichen Abstand von einem zum nächsten Herzaktion, also Herzschlag.
Okay, also das Wearable misst den Herzschlag, relativ akkurat. Vom Herzschlag schließt das auf die Atmung und von der Atmung schließt es auf die Gehirnaktivität. Also dass man es mit dreimal quasi weitergeleitet.
Ganz genau.
Und da kommt es eben einfach zu massiven
Verschiebungen.
Genau.
Dementsprechend nicht so sehr beeinflussen lassen, was die Schlafphasen gesagt werden, aber ein Trend super gut zu nehmen.
Ja.
Manchmal ein bisschen genauer sind eben diese schlauen Betten oder Schlafmatten, die man sich mit Matratzen, die man mit reinlegen kann, weil, also da ist das Gleiche, die messen auch gewisse Strömungen, die messen teilweise die Atembewegung auch mit. Man kann die dann auch entsprechend anpassen an die Körpertemperatur, die das Bett oder die Matratze mit misst, und die gleicht sich dann an, dass sie entweder wärmt oder kühlt. Das ist schon auch cool, weil es wirklich positiv Einfluss auf den Schlaf hat. Aber da ist es das Gleiche, wie ich das Ganze messe, ob ich es jetzt am Handgelenk, am Finger oder unter mir liegen habe, kommt aufs Ähnliche raus.
Ja. Ja?
Also dementsprechend, um so einen groben Überblick zu bekommen, wohin geht die Richtung mit meinem Schlaf? Trend, absolut perfekt, Variables einzusetzen. Genaues Info rauszuziehen, mein Schlaf war jetzt gut oder nicht gut, eher zurückhaltend sein.
Okay, verstanden. Und das Bett, was du gerade angesprochen hast, weil das finde ich sehr interessant irgendwie, ne? Also du kannst mittlerweile ein Bett dir holen, das links macht's kalt, rechts macht's warm, ne? Für Partner, Partnerin meinetwegen, oder wenn man eine Präferenz irgendwie da hat. Es gibt ein Bett, das fährt hoch, wenn du quasi am Schnarchen bist, fährt's leicht hoch, dass du quasi aus dem Schnarchen rauskommt. Die sind schon ziemlich teuer, also da reden wir über mehrere tausend Euro an Kosten. So ein Beispiel ist zum Beispiel 8Sleep, ist so das, was am meisten bekannt ist. Du hast es gerade eben schon kurz angesprochen. Wo würdest du das einordnen von dem Effekt, den man daraus bekommt?
Also es ist mit Sicherheit ein unterstützender Effekt. Führt es dazu, dass mein Schlaf sich grundlegend verändert, wäre ich vorsichtig. Also ich komme einmal mehr wieder auf den Punkt zurück. Das sind Dinge, die können unterstützend noch etwas rausholen, aber um wirklich gut zu schlafen, muss ich meine Hausaufgaben machen im Vorfeld. Ich brauche meine Umgebung, die ich einstelle, ich brauche meine Routine. Ich muss schauen, wenn ich nicht gut schlafe, habe ich eine Schlafapnoe? Und wenn ich die Punkte eingestellt habe, dann kann ich an den feinen Sachen spielen, aber alles andere vernachlässigen und mir ein tolles Bett reinstellen, wird mir nicht den perfekten Schlaf geben.
Ja, ja.
Zumal, man muss mal sich das Lattenrost ein bisschen schräg stellen und sich mal schräg in ein Bett reinlegen oder so aufgesetzt in ein Bett reinlegen und dort schlafen. Das hat nichts damit zu tun, ich setze mich mal ins Bett und lese noch 3 Seiten, sondern ich schlafe damit. Das ist super ätzend, weil man immer das Gefühl hat während des Schlafens, dass man im Bett nach unten rutscht. Und das gibt eine innere Unruhe, die ist auch nicht gut. Wird mir nahezu von jedem gesagt, der jetzt nicht mit Schnarchen zu tun hat, sondern vor allem bei Patienten, die einen Aufstieg von Salzsäure, also so Sodbrennen in der Nacht bekommen, da sagt man auch, ja, stell dein Bett, dein Rückenteil hoch. Das macht kein Mensch, weil du damit nicht gut schläfst.
Ja. Ja.
Und dementsprechend muss man schon sich überlegen, ob diese Veränderung dann so viel Mehrwert bringen.
Ja. Ja, genau. Ich muss sagen, also glaube ich auch, dass es das der Fall ist. Ich will es trotzdem erst einmal ausprobieren. Also ja,
absolut.
Ich will ausprobieren, wie das funktioniert. Gerade jetzt im Sommer. Wobei man sich da auch überlegt, gut, es gibt auch Menschen auf der ganzen Welt, also Homo sapiens gibt auf der ganzen Welt, die auch da leben, wo es warm ist, und die haben jetzt auch nicht unbedingt so.
Sind evolutionär gerade so durchgekommen,
ja,
ne?
Ja, genau. aber ich würde trotzdem gerne ausprobieren. Wenn euch das interessiert, auch mal zu hören, wie da meine Erfahrung ist, dann schreibt uns da auch gern vielleicht einen Kommentar oder so. Ja. Okay, last but not least, Markus, ich würde einmal gern hören oder kurz erzählen, wie so meine Schlafroutine ist, wie deine Schlafroutine ist. Magst du einmal loslegen? Wie ist aktuell deine Schlafroutine?
Also, mit betrachten, dass wir hier ein Business aufbauen und ich 2 kleine Kinder habe, habe ich durchaus, um es vorsichtig diplomatisch auszudrücken, meine Trade-off-Abstriche gemacht. in der Tat, ich habe einiges, was ich abends nacharbeite, weil ich versuche, meinen Kids so viel Zeit, wie ich es nur irgend rausbekomme, zu geben, weil ich nicht nur der Vater auf dem Papier für meine Kids sein möchte. Bedeutet natürlich, dass ich klar einen entsprechenden Zeitplan ihnen gebe. Dass ich abends mal noch Sachen nacharbeiten muss, steht außer Frage. Ich bin schon jemand, sage ich auch ganz offen, der es eigentlich sehr angenehm findet, Dinge am Notebook im Bett sitzend fertig zu machen. Mhm. Habe ich in der Tat so weit verändert, dass ich sage, ich nehme die Arbeit eigentlich nicht mehr mit ins Schlafzimmer dahingehend, sondern sitze halt dann im Wohnzimmer noch, arbeite fertig versuche, mir so eine halbe Stunde Cooldown zu geben, dass ich zwischen Arbeit und Schlafen zumindest. Also ich möchte, oder was ich nicht mehr mache, ist, ich arbeite bis mir die Augen zufallen, dann klappe ich das Notebook zu und drehe mich um und schlafe. Das mache ich nicht, sondern ich habe gesagt, Trade-off, ich arbeite Dinge am Abend nach, mache das im Wohnzimmer und dann mache ich noch so eine halbe Stunde irgendwie Gedanken frei bekommen, damit ich mit anderen Gedanken dann ins Schlafzimmer gehe und schlafen gehe. Um auch ein bisschen von der Lichtgeschichte wegzukommen. Auch da bewusst eigentlich am Handy rumwurschteln mache ich auch nicht mehr. Das ist so mein Punkt, wo ich sage, okay, du schaffst die Routinen gerade nicht in dem Sinne, in der Länge, wie ich es gerne hätte, durchzuführen. Aber dann schau, dass du die Hauptdreh- und Angelpunkte zumindest vermeidest. Weil dann, wenn ich ins Bett gehe, beziehungsweise meistens ist es so, dass die Kids dann schon im Bett sind. Also ich gehe dann zu den Kids mit ins Bett. Da weiß ich gut, die Nacht ist ohnehin ein bisschen unruhiger. Vorhin ja gesagt, für das, dass ich sonst gar nicht zum Sport komme, gibt es meine 2 bis 3 Tage in der Woche, wo ich dann eben meinen Sport eintakte. Ist aber dann, sind auch die Tage, bei denen ich abends eigentlich nicht mehr so viel danach arbeite, weil sonst habe ich Sport plus Arbeit, was ich draufsetze. Das wäre, also irgendwann ist dann auch gut. Ja? Also das ist so mein Trade-off. Ich habe schon vom Essen her am Abend, also ich versuche auch, dass ich eher tagsüber meine Nahrungsaufnahme durchbekommen, abends dann nicht mehr ganz so viel. Das habe ich deutlich gemerkt, dass es wahnsinnig meine Schlafqualität verbessert hat. Ich habe mal so Schlaferholungsgeschichten gemacht, wo man auch mal messen lassen, wo man auch den Puls beziehungsweise wie eine Art EKG mit hat laufen lassen in der Nacht, um zu sehen, wie ist der Puls, wie ist so die Regeneration in der Nacht. Und es war eigentlich ziemlich geil zu sehen, dass trotz Kinder im Bett und also man merkt bei mir deutlich, wenn ich für mich beschließe, der Tag ist durch und ich starte in meinen persönlichen Cooldown-Moment, dass ich in der Nacht, dass das für mich wirklich eine Quality-Time ist, dass ich mit der Familie da bin, weil ich einen unfassbaren regenerativen Score bekommen habe, was sonst eher untypisch ist, weil man eben nicht so gut schläft, aber man sieht, was so ein emotionaler Trigger eben auch ausmachen kann. Mhm. Ja? Also das ist so mein Trade-off. Gut, die Firma wird man jetzt nicht über also wir spielen jetzt nicht 10 Jahre lang Startup, ja, insofern, das wird auch eine gewisse Routine geben. Wie gesagt, mit den Kids, das ist eine Zeit, die wird mir irgendwann genommen werden. Insofern, auch das ist ein Thema, das behebt sich irgendwann, aber wie gesagt, das sieht man, das hat einen emotionalen Positiveffekt. Aber ja, dass ich jetzt anfange, eine Stunde vorher wirklich, ich hatte eine Zeit, bevor die Kids kamen, habe ich eine relativ lange Zeit so 20, 30 Minuten Yoga gemacht. Kam in der Tat durch meine Frau drauf, weil die hat das abends zum Runterfahren gemacht. Und dann habe ich gesagt, du, warum nicht? Habe das dann mitgemacht. Hat mir super gut getan. Wenn ich merke, dass ich zu sehr unter Strom stehe, dann und ich zu viel Probleme habe, irgendwie noch runterzukommen, dann ist es in der Tat der Moment, wo ich mich auf diese Akupressurmatte lege. Okay. Dann gebe ich mir da, das sind dann meine 20 Minuten, wo ich sage, jetzt fährst du runter. Ja. Genau.
Es ist mega spannend, weil tatsächlich, also wie es bei dir gerade ist, quasi mitten in der Rush-Hour vom Leben, ne, kann man ja auch schon sagen, das ist jetzt kein Einzelfall und das Spannende ist ja in dem Case, jetzt haben wir über den Optimalfall geredet, jetzt sprechen wir über einen Fall, wo du weißt, das ist nicht Optimalfall, ja. Aber du sagst quasi, trotzdem gibt es ein paar Sachen, die bei mir immer der Fall sind. Und zwar sowas wie, dass ich einen Winddown zum Beispiel habe, wo auch dann Geräte nicht mehr so eine Rolle spielen. Und ein Mittel dafür ist zum Beispiel eine Akkupressurmatte bei
Ich habe einen Teilnehmer, der hat mir gesagt, der fand es so genial und hat da richtig entspannt. Ist dann leider drauf eingeschlafen und lag halt wirklich 2,5 Stunden auf die Nadel. Der ist dann irgendwann aufgewacht und konnte sich fast nicht mehr bewegen. Und gesagt, ja, die Durchblutung war gut und jetzt hat er sich einen Wecker gestellt und hat gesagt, das ist jetzt sein Trade-off, dass er durch einen Wecker geweckt wird und dann kurz so hochschreckt für den Moment, wo er dann wieder wach wird. Aber es ist besser, als drauf einzuschlafen.
Ja, sehr gut. Ja, also super, super spannend, das zu hören, ne? Weil das ist bei vielen so sagen, jetzt sagst du mir hier groß was, aber das kann ich nicht umsetzen. Das
als Beispiel. Genau, und zum anderen ist auch so, wenn ich reingerätschen darf noch, wir beschäftigen uns damit und ja, wir wollen wissen, wie ist der Moment oder wie mache ich es perfekt, aber ich halte nichts davon, hier jetzt Instagram zu spielen und zu sagen, man ist jetzt hier der große Guru und so erzählt man und nur man selber macht alles richtig, gar nicht. Ich habe genauso ein normales Leben wie jeder andere außen auch und es gibt Phasen, da läuft das eine besser und das andere schlechter und wie wir vorhin gesagt haben, man muss sich halt dessen bewusst sein, wo ich stehe. Und ich glaube, man sollte permanent daran arbeiten, es so gut wie möglich zu machen. Aber ich muss wissen, was nehme ich in Kauf und was nicht. Ja? Und ich halte nicht viel davon zu sagen, ich mache den Filter schön und drehe das Licht schön und zeige euch, wie diese perfekte Welt ist. Ja. Blödsinn.
Ja. Ja. Dann noch zum Abschluss meine Routine. Ich muss sagen, ich hab ein bisschen anderen Ansatz als du. Und zwar, wo ich quasi sage, also für die, die es nicht wissen, ich bin in ein bisschen anderen Lebensphase, bin in meinen 20ern gerade, also bin 25 und sage mir quasi gerade, hey, jetzt ist die Zeit, die nächsten, sagen wir, 5 Jahre, in der du quasi einfach zur besten Version deines Selbst sein möchtest, weil das auch am Ende des Tages, wir bauen eine Firma auf und deswegen sage ich, wenn wir eine Firma aufbauen, dann musst du quasi die beste Version von dir selber sein. So, und deswegen bin ich da relativ biblisch.
Vor allem hast du dazugelernt durch das Programm, dass ab dem 30. Lebensjahr ist eigentlich nur noch,
da geht nichts mehr hoch. Nach 30 geht nichts mehr. Ich habe 40 oder 50, das ist schon noch ein bisschen, aber
45
bitte. Da ist es jetzt nicht vorbei, aber logischerweise nicht, aber das ist quasi mein Ansatz gerade. Das heißt, ich sage quasi, ich priorisiere gerade ganz aktiv mein Körper und meine Performance. So. Und daraus ist ein Schlafsystem gewachsen, das manche, glaube ich, recht extrem nennen. Also all meine Freunde, auch meine Familie sagen immer, alles okay bei dir, Laurenz. ich fühle mich so wohl, wie ich es noch nie getan habe, ehrlicherweise damit. Also was mache ich? Ich esse nur noch zum Mittag. Das heißt, ich esse nach meinem Mittagessen eigentlich nichts mehr. Vielleicht nochmal um 15 oder 16 Uhr eine kleine Mahlzeit, einen kleinen Snack. Das heißt
Frühstück und Mittagessen.
Ah, ja, genau. Also ich habe 2 Frühstücke, ein großes Mittagessen und dann esse ich quasi nichts mehr, weil ich auch Muskeln aufbauen möchte und im Kalorienüberschuss sein möchte. Deswegen muss man das so staffeln. Gehe also quasi mit leerem Magen ins Bett. Ich gehe um 20 Uhr abends, ist quasi Lights Out bei mir. Dann bin ich von 20 Uhr bis 5 Uhr morgens im Bett. Und kommen dann meistens auf 8 Stunden 30, weil man so ein bisschen Karenzzeit mit irgendwie einstellen hat man dann. Vielleicht nehme ich die Supplements, die quasi das vermeintlich optimieren. Und ich muss sagen, ich fahre damit echt wahnsinnig gut. Also ich fühle mich gerade wirklich da sehr, sehr gut. Man muss dazu sagen, was tatsächlich wirklich dann schwierig ist wirklich das soziale Leben in meinem Alter. Also es ist wirklich, weil man sich nun mal nicht auf einen Nachmittag trifft, weil da alle am Arbeiten sind, sondern man trifft sich halt auf ein Dinner. So, und deswegen sind halt auch da immer wieder Brüche drin. Also wäre jetzt auch gelogen, das nicht zu sagen. Gerade am Wochenende mal sind dann Brüche da drin, habe ich da Brüche drin. Oder auch quasi natürlich, wenn dann so Themen wie auch, also ich trinke nicht mehr so viel Alkohol, aber ich trinke auch schon mal einmal auch mal Alkohol und auch mal auf einer Feier. Und dann bricht es das natürlich auch schon ganz schön doll. Und ich sage dann auch quasi, wie du es jetzt gerade sagst, das ist für mich ein Trade-off, weil soziale Kontakte mir so wichtig sind und mir auch so viel Lebensqualität geben, sage ich, ich nehme das gerne in Kauf, aber schaue, dass ich eben, sobald das eben nicht notwendig ist, um zu socializen, das ist wirklich die eine Ausnahme, streiche ich es raus. Ich bin ein riesen Fußball-Cook-Fan, habe aber tatsächlich
Champions League. Die haben jetzt die Champions League auch nicht vorverlegt
für mich. Nee, wird auch nicht vorverlegt für mich. Deswegen aber Champions League tatsächlich aus meinem Abendprogramm rausgestrichen, weil ich sage, das ist mir das Schlafen mehr wert. Mach dafür eine Stunde länger Mittagspause, wenn wichtige Spiele sind, um dann die Highlights zu gucken. Und da der HSV noch nicht in der Champions League spielt, ist es noch okay, ja? Da, mal gucken, wie es ist, wenn das dann irgendwann mal der Fall sein sollte, genau. Genau, aber auch da, ihr hört es vielleicht raus. Und wir wollen ja immer das wirklich transparent teilen, weil uns es auch ein bisschen auf den Senkel geht, dass Leute irgendwie, auch viele Ärzte im Internet einfach das perfekte Vorleben versuchen. Und aber das ist in der Realität nicht so. Und genau, deswegen hier einmal ein bisschen Transparenz von unserer Seite aus. Markus, gibt es noch irgendwelche Anmerkungen zum Thema Schlaf von deiner Seite aus?
Es gibt immer noch viele Punkte, über die man noch weiter sprechen könnte, aber ich glaube, um mal einen ersten Fahrplan mitzugeben, die primären Punkte, auf die man achten sollte, hoffe ich oder denke ich, haben wir, glaube ich, ganz ausreichend beleuchtet. Insofern von meiner Seite, denke ich, passt es.
Sehr gut. Also, wer jetzt noch nicht eingeschlafen ist, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Ciao.
Ciao.